Anstoßbärchis, der Podcast mit Herz und Hass von und mit Danny und Rocco. Wir wünschen allen ZuhörerInnen viel Spaß mit der neuen Folge.
Was gibt's da nicht? Ist das Ding schon wieder kleben geblieben?
Boah, Danny, hab ich mich auf diesen Moment gefreut, hey.
Hallo Rocco, ja, ich mich auch. Prost nach draußen.
Prost.
Natürlich auch an alle ZuhörerInnen, die sich hier heute bei uns mal wieder reingeschaltet haben. Und gleich vorweg, Entschuldigung Peter und Entschuldigung auch liebe ZuhörerInnen, dass wir euch eine Woche auf dem Trocknen haben sitzen lassen müssen, weil ich war nicht da.
Du warst nicht da, Jung. Wo warst du dann?
Ich war in einem sehr, sehr warmen Land, das sich Ägypten nennt. Und das heute auch in dieser Sendung zwei Drittel füllen wird. Das war meiner Seite aus.
Ich war in einer Stadt, die sich Kölle nennt. Da würde ich auch was drüber erzählen.
Ah, Kölle.
Kölle. Genau, also wirklich, der Danny und ich haben halt gesagt, hey komm, wann können wir denn wieder streamen, wenn der Danny wieder da ist? Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das nächsten Dienstag oder ich weiß nicht, was wir gesagt haben. Auf jeden Fall haben wir heute geschrieben, also ich könnte auch heute, ja, ich habe auch heute schon, also wir haben es wirklich nicht ausgehalten, nicht zu streamen, zu podcasten, aufzunehmen hier, so heißt das ja.
Genau.
Und jetzt sind wir voller Vorfreude. Voller Vorfreude sind wir wieder da.
Ja, es ist einfach geil. Weißt du, es ist einfach nur.
Ja. Und ich habe heute zum ersten Mal gespoilert. Ich habe eben halt einen Stream angeworfen, kurz. Und da ganz zum ersten Mal gespoilert, dass ich ein Thema anspreche. Da bin ich auch gespannt. Sonst spoilere ich ja nie.
Nee, du spoilerst nie, aber du hast, glaube ich, Ahnung, was heute hier so alles abgeht.
Ja, und darauf freue ich mich auch, denn die Stoßbärchis sind zurück. Eine Woche lang hattest du sie nicht auf den Ohren. Hast du geweint im Bett? Hast du uns einen Liebesbrief geschrieben, vielleicht bei stuss@stussbärchis.de? Das habe ich lange nicht mehr abgehört. Könnte ja sein, abgehört, abgerufen. Denn wir sind zurück, die Stoßbärchis. Wir bringen Themen mit, und zwar der Danny und der Rocco, wie du das im Intro gehört hast, bringen jeweils ein Thema zu irgendwas ganz, was uns auf den Sack geht, was uns einen dicken Hals beschert, was den Blutdruck hochschießen lässt. Und wenn er ganz oben ist, dann haben wir aber auch Themen, die uns Freude machen. Irgendwas, was uns ein gutes Gefühl macht. Tipps, Tricks, schöne Erlebnisse oder sonstiges. Ja, und der Danny und ich, wir sind beide im Retro-Bereich aktiv oder interessieren uns einfach für Popkultur der 80er, 90er Jahre. Und darüber wollen wir auch sprechen und haben dazu auch ein Thema mitgebracht. Und dieses Paket nennt sich die Stussbärchis.
Yeah, die Stussbärchis. Wir haben den Funk in der Tasche und den Punk im Gepäck.
Andersrum wäre auch scheiße.
Ja, manchmal bin ich aber auch so verwirrt, dass ich denke, ich habe das Falsche herumgesagt, aber habe ich es richtig herumgesagt. Also, wir sind halt einfach alte Menschen und wir dürfen auch mal so ein bisschen, ja, durcheinander werden und durcheinander kommen mit den Aussagen. Und jetzt, Band, wieder zurück.
Schrank Tür zu.
Vielen Dank, Jungs. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und in der nächsten Woche, das können wir vielleicht auch an dieser Stelle schon mal so anteasern, da wird es eine etwas andere Folge geben, eine etwas besondere Folge.
Jo, das ist die erste Folge, glaube ich, die ich sogar im Kalender stehen habe.
Oh.
Ich weiß nicht warum, aber sie scheint wichtig zu sein.
Ja, wir sind ja ein Jahr geworden und da haben wir uns mal gedacht, wir machen was Besonderes. Also lasst euch überraschen, was ihr dann da auf die Lauscher geballert.
Kuchen, Kerzen, Luftschlangen, Luftballons, alles an stuss@stussbärchis.de. Wir freuen uns.
Genau, viele Grüße. Ihr könnt uns auch gerne, wenn ihr das gerne machen wollt, auch Audiogrüße zukommen lassen. Natürlich auch an die Mailadresse. Aber das könnt ihr natürlich auch sehr gerne machen. Die würden wir dann sogar in der Sendung mit einspielen. Aber ist keine Pflicht. Nur so als kleiner Hinweis. Und ich weiß nicht, also ich würde mal sagen.
Oh, damit und raus.
Ja, hoch damit und raus mit ihnen, raus mit dem Hass, raus mit der Wut. Steigern wir uns gleich schon mal in die etwas hitzigeren Gefilde und lassen wir unserem Frust so ein bisschen irgendwie mal wieder so Luft. Und ich glaube, du hast da auch richtig heute was mitgebracht, oder?
Ja, ich habe was mitgebracht, wo ich mich auf jeden Fall, ich fühle mich gerade noch nicht so sehr gefrustet davon. Ich weiß aber, dass mich, ich habe ja meine Liste, meine Frustliste. Und ich habe auch so eine Liste, ich trage sowas jetzt mit, auf dem Handy, meine Frustliste. Und ganz oft denke ich, ach ja, steht ja schon auf der Liste, wenn sowas passiert. Und zwar rege ich mich tierisch über Leute auf, die an den falschen Stellen stehen bleiben. Besonders Leute, die im Türrahmen oder sowas stehen bleiben. Ey, das, witzig, ich merke, es steigt hoch, der Frust wächst. Gerade habe ich schon gesagt, eigentlich im Moment bin ich voll relaxed. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich bin ja in letzter Zeit öfters Zug gefahren beispielsweise. Alle wollen raus, Zugtür geht auf. Und der erste Mensch, der vor dir steht, geht raus auf den Bahnsteig und bleibt erstmal stehen. Ja, du Futt, ey, geh 3 Schritte weiter, dann kommen wir alle raus.
Du Futt, das habe ich schon lange weh gehört. Das war ja Kölsch als Aachen, oder?
Nö, das ist Rheinisch. Du Futt, ja, so. Au Bananen, würde ich jetzt hier sagen. Oder Schlimmeres, das ist ja noch sehr nett. Oder halt dann ein paar Schritte weiter, Rolltreppe. Leute fahren, oder halt andersrum, Rolltreppe hoch. Ja, die Rolltreppe ist zu Ende, die gehen den Schritt und bleiben dann stehen. Die Rolltreppe rollt aber weiter. Alle anderen Menschen rollen dir jetzt in den Rücken, du. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die regen mich auf, wo ich einfach nur denke, du lebst nicht allein auf diesem Scheißplaneten. Geh einfach einen Schritt weiter, denk einfach ein bisschen mit, dass wir als Gesellschaft, als soziale Wesen irgendwie zu klarkommen. Wir müssen hier nicht quatschen oder so, aber bleib nicht vor meiner Nase stehen. Beim Einkaufen, Leute, die sagen, ich muss noch, habe ich ja schon mal drüber gesprochen, die gehen um eine Ecke und bleiben dann erstmal stehen. Und dann kommst du da hinterher und du kannst nicht ausweichen. Sowieso Leute, die einfach so stehen bleiben, dass du nicht rechts und links vorbeikommst. Ich denke auch an früher, Partys, Hauspartys. Man sagt ja immer, die besten Partys sind dann, bei jeder Hausparty sind die besten Partys die Küchenpartys. Was aber mich ankotzt, das war zum
der
Thema
Ankotzen. Kam aber vom Herzen.
Der kam vom Herzen, ja. Was mich ankotzt, ist halt Leute, die im Türrahmen stehen. Wenn 2 Leute im Türrahmen rechts und links rangelehnt stehen und sich miteinander unterhalten, kann keiner mehr raus und rein. Das ist doch auch für dich scheiße, Türrahmen stehender Mensch, wenn du immer auf Seite gehen musst. Such dir einen Platz, wo du einfach mal einen halben Quadratmeter für dich und deinen anderen hast, aber nicht der Türrahmen, nicht diese Hauptwege. Ich hasse es, wenn Leute in so Hauptbewegungsfeldern einfach stehen. Ich hasse es auch, wenn Leute zum Beispiel beim Tschüss sagen auf Partys oder Festen, selbst jetzt noch bei Familienfesten, wenn du dann sagst, tschüss, und dann wird im Türrahmen nochmal 15 Minuten gestanden und geredet. Ah ja, wann sollen wir, ja, dann hol ich dich morgen, lass uns nochmal telefonieren, weißt du eigentlich, und dann stehen die im Türrahmen. Andere Menschen wollen da auch durch. Das kotzt mich an. Ja, und ich war auf der Gamescom, ich habe ja eben gesagt, ich war in Köln, ich war ja auf der Gamescom. Und da muss ich sagen, viele, das sind ja viele, viele sozial schwierige Menschen,
gehören ja zu unter anderem du.
Und ich muss sagen, die können das mit am besten. Die haben eher so das Gefühl dazu, dass sie nicht anderen im Weg sein wollen. Also ich finde die Quote bei Nerds deutlich angenehmer, dass sie es schaffen, anderen Leuten nicht im Weg zu sein. Aber auch da findest du halt Pfeifen, die einfach vor dich springen, dich überholen. Ja, keine Ahnung, du wirst überholt von 2 Leuten und ich gehe schon schnell. Ich bin Schnellgeher, ne? Ich bin ja, will effizient sein. Und wenn dich dann also jemand überholt, wieder vor dir einschert und dann stehen bleibt, dann denke ich auch, hey, hättest du es auch sein lassen können. Ja, aber ich bin ja auch nicht perfekt. Ich bin ja auch manchmal so einer. Ich habe außersehen, ist nichts passiert. Das ist eine die Geschichte ist viel, viel, viel krasser, aber ich finde sie doch erzählenswert, dass ich Tanzverbot angerempelt habe, weil ich auch irgendwo nachdenklich war, auf mein Handy geguckt habe und den dann, aber das angerempelt ist schon übertrieben. Ich habe das, also der wird das wahrscheinlich gar nicht mal richtig gemerkt haben, aber so Ellbogen an Ellbogen und dann habe ich gesagt, oh sorry, und dann habe ich gesagt, ach ja, den hast du schon mal gesehen irgendwo. Kennst du den?
Der Name sagt mir was, aber ich
weiß auch nicht. Es gibt wichtigere Menschen auf diesem Planeten, ganz, ganz bestimmt. Aber es fand ich lustig, weil ich da derjenige, der doof war, der im Weg bin. Also ich kann das auch schon mal sein, aber was mich wirklich dann aufregt, sind tatsächlich Situationen, wo jeder merkt, es wird eng, und dann manche Menschen einfach kein Gespür dafür haben, an welcher Stelle man nicht stehen bleibt. Und das ist dann häufig, sind es die Türrahmen, die Engpässe, die Engstellen, die Schritte nach einer Kurve, wo alle mit einem gewissen Speed ankommen. Und wenn du dann einfach dann jemanden stehen siehst, der vielleicht noch einen Einkaufswagen schief hält, ja, dass er wirklich eine ganze Spur passt. Und ich bin meistens freundlich und sage, entschuldigen Sie bitte, da kann ich hier durchgehen oder so. Oh ja, ne? Aber es kotzt mich an. Diese Leute, ich kenne sie ja nicht, ich beobachte sie ja nicht länger, aber ich habe das Gefühl, die lernen es nicht. Es gibt einfach ein Schlagmensch, der nicht versteht, wann er im Weg steht oder sie oder wo man stehen kann, wo man gerne aus dem Weg geht, wo man Platz hat oder wo man wirklich einfach ein Hindernis ist. So, und das kotzt mich an. Und das habe ich dir jetzt erzählt.
Ja, und da kann ich dir beipflichten. Also das ist eine Sache, die mich auch nervt. Obwohl ich nicht zu den Schnellgehern gehöre. Ich bin eher so der... meine Frau sagt aber ganz oft, du trödelst. Also ich war früher anders. Früher bin ich auch sehr schnellen Fußes unterwegs gewesen. Gut, momentan liegt das auch ein wenig mit an meiner Körperfülle, dass ich mich nicht mehr so rasant durch die Gegend bewege wie früher oder wie vor einigen Jahren, aber auch als ich noch vor 4 Jahren im Rahmen der 100 Kilo mich bewegt habe. Ich gehöre mal zu den, ich stehe selten im Weg, hoffe ich zumindest, und ich achte da zumindest drauf, aber ich lasse mir bei vielen Dingen einfach Zeit. Ich habe früher auch mal schnell, schnell, schnell und ich will von A nach B mal eben hier im Sauseschritt und nicht irgendwie im Endengang, sage ich jetzt mal einfach so. Aber mittlerweile ist das so etwas weniger geworden. Und ich mag das auch nicht, wenn Leute den Weg blockieren oder nicht nachdenken, dass hinter ihnen vielleicht noch eine Traube Menschen halt eben auch ganz gerne irgendwo mal vorankommen möchte. Ein Beispiel, was ich angelehnt an mein Thema, was ich gleich bringe, da auch erwähnen könnte, ist das Einsteigen in Flugzeugen.
Mm, okay.
Also weil jeder, der schon mal geflogen ist, weiß, es gibt links und rechts im Flugzeug, wenn es ein kleines Flugzeug ist, Sitzreihen. Meistens sind es dann 2 oder 3, je nach Größe des die kleinen City-Propellermaschinen sind es ja meistens dann 2 Sitze. Bei den größeren Düsenflugzeugen wie Airbus 320 und so weiter sind das dann 3 Sitze nebeneinander. Und wenn man halt erstmal seinen Sitzplatz sucht, dann sollte man sich vielleicht erstmal einfach dann in diese Reihe da. Man fliegt ja meistens auch nicht alleine, sondern mit der Familie oder mit der Freundin oder mit dem Freund. Und dann sollte man sich vielleicht erstmal da bei den Sitzen, wo man halt ist, erstmal in die Reihe hinstellen. Sein Handgepäck, was man weiß, stellt man halt dann eben mal eben kurz auf den Platz, den man sich dann hinsetzen möchte. Man wartet, bis die Leute hinter einem dann auch eingestiegen sind und ihre Reihe gefunden haben. Und dann kann man dann seine Sachen auch nach oben in diese Gepäckfächer reinpacken. Aber da gibt's halt auch Deppen, die kommen an Bord, oh, Reihe 11, hier sitze ich. Und dann fangen die erstmal an, ihr Handgepäck zu verstauen, die Dinge auszupacken, die sie während des Flugs dann irgendwie haben wollten.
Und alle warten. Kein Gespür dafür,
dass
die anderen um den Sack gehen.
Genau, das ist Reihe 11 und das Flugzeug hat irgendwie Reihe 36. Ja. Ne? Das ist aber nicht mein Thema. Mein Thema, was, ich habe es ja schon jetzt oft genug erwähnt, das Thema Reise ist natürlich bei mir ganz brandaktuell und da geht mein Frust oder mein Hass in dieser Folge an die Reiseveranstalter heraus. Ich habe dazugelernt, ich erwähne keine Namen. weder Firmennamen noch Hotelnamen oder irgendwas in der Richtung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Reiseveranstalter der Jetztzeit sind einfach der Einzelhandel der Reisebranche. Also die kassieren ab und leisten nichts und stören einfach nur. Das fängt meistens im Vorfeld dann schon an, so nach dem Motto, Reise ist gebucht, Reise ist bezahlt und dann verändert der Veranstalter oder die Fluggesellschaft, mit der der Veranstalter zusammenarbeitet, erstmal zum Beispiel die Sitze. Du hast eigentlich alles gebucht, du gehst ja heutzutage ins Reisebüro, wenn du das halt eben mit dem Reiseveranstalter machst und sagst du, ja, ich möchte gerne da und da würden wir ganz gerne die Sitzplätze haben, das kriegst du ja dann alles am Monitor erklärt, wo du sitzen kannst und so weiter. Und dann ist das eigentlich alles in trockenen Tüchern. Du gehst da raus, du hast deine Reise gebucht, teilweise ja dann auch schon vor Ort angezahlt und dann kriegst du drei Wochen später, nee, also das mit den Sitzen, nee, das geht nicht. Da kriegen sie andere Sitze. Oder wie es bei uns in unserem Fall war, wir haben 4-mal neue Flugzeiten mitgeteilt bekommen. 4-mal.
Krass.
Also Abflugzeiten von Deutschland nach, ich habe es ja eben erwähnt, schon im Vorspann in Ägypten, nach Ägypten. 4-mal verschiedene Uhrzeiten. Und die haben auch nicht irgendwie variiert zwischen paar Minuten oder das waren ganze Stunden. Also ursprünglich ganz, ganz früh und irgendwann sind wir dann jetzt zur normalen Vormittagszeit geflogen. So. Und naja, das war halt eben schon, das war schon nervig. Und vor allen Dingen, du hast ja in der heutigen Zeit auch bei, du musst ja vieles online machen. Das heißt, du musst dich entweder online bei der Fluggesellschaft einchecken und so weiter und so fort. Und oft ist das so, dass diese Apps, die dann halt eben da zum Einsatz kommen und die Datenbank, die dahinter ist, die hängt nicht mit der Datenbank vom Reiseveranstalter zusammen und entspricht dem meistens dann auch nicht der Realität. Da sind halt irgendwelche Zeiten eingetragen, die halt irgendwann mal vom Menschen, der die Daten einpflegt, halt eben eingetragen worden sind. Aber die stimmen überhaupt nicht mit der Realität. Wir lagen dann im Hotel und wir haben das diesmal so gemacht, dass wir uns eine Nacht in ein Hotel eingebucht hatten, weil wir gesagt haben, nee, wir müssen so früh hoch, dann keine Lust, dann mitten in der Nacht aufzustehen, um dann dahin zu fahren, um dann halt eben in den Urlaub zu fliegen und wir nehmen uns jetzt ein Hotel und dann liegen wir abends um 10 im Hotel und dann kriegen wir von der App eine Nachricht, ihr Flug geht in 4 Stunden so ungefähr. Und dann wäre so, nee, der geht nicht in 4 Stunden. Der geht einfach mal in 9 Stunden. Ne? Also ein Kram. Und da wo du denkst, so, ey, ich will hier eigentlich meine Ruhe haben. Ich will mich entspannen. Und das fängt schon so mit dem, ja, mit Stress und Frust irgendwie an, dass du denkst, so, oh, Alter, hoffentlich geht das überhaupt alles gut. Naja, es ging aber alles gut. Also unser Flug hat stattgefunden, wie wir ihn auf den Flugtickets draufstehen hatten. Wir haben auch die Plätze gekriegt, die wir halt eben gebucht hatten. Da war es in unserem Fall aber so, dass die Fluggesellschaft, mit der wir ursprünglich fliegen sollten, den Flug nicht mehr selber durchgeführt hat, sondern an eine andere Fluglinie abgegeben hat. Warum das geht, weiß ich nicht, aber es war in dem Fall halt so. Und meine Frau sagte, weil der Flug nach Ägypten ist ein bisschen länger, also um es mal genau zu sagen, 4 Stunden 45 Minuten, sagte dann so, guck mal, ich habe hier gesehen, als ich das nochmal mit den Sitzplätzen und den Boardingkarten nochmal ausgedruckt habe, wir können uns im Vorfeld Lunchpakete oder Onboard-Meals, also Essen halt eben buchen. Mhm. Ist vielleicht bei 4 Stunden und 45 Minuten gar nicht mal so doof, weil du kriegst ja heutzutage in Flugzeugen nichts mehr umsonst. Früher hast du ja auch mal so ein Essen umsonst gekriegt. Das musst du ja heutzutage alles bezahlen. Und oft ist das dann so, dann kriegst du halt eben vielleicht noch ein altes Brötchen mit Käse, was sie vor 3 Tagen mal geschmiert haben oder so. Und für 10,95 €. Mhm. Ne? Und dann haben wir gesagt, nee, das ist gar nicht mal so doof. Okay, was wollen wir haben? Ach ja, hier, guck mal. Weil wir beide auch im Urlaub auf unsere Ernährung geachtet haben. Guck mal, hier gibt's ja sogar was ohne viele Kohlenhydrate und ohne irgendwie irgendwie fettige Sachen, die uns dann vielleicht auch noch auf den Magen schlagen können. Das klingt ja ganz gut, das buchen wir jetzt mal dazu. So, zweimal dieselben Essen dazu gebucht, dann ging das Ding halt in die Luft. Wir sind oben, die machen da ihre Getränkeverkaufs-Arie und so weiter. Dann kommen sie bei uns an die Reihe und dann so, ja, wir haben ja im Vorfeld Onboard-Meal gebucht. Ach so, haben sie, und dann wiederholte sie den Satz, sie haben online vorher Essen gekauft. Ich sehe, ja, wurde uns nicht geliefert. Saß ich da, da habe ich bei der Frau geguckt, ist das ein Scherz? So, weil sonst hätte ich mir halt ein teures Brötchen irgendwie nach dem Security-Check-In noch gekauft, was du ja auch mit an Bord nehmen darfst dann. Wir hatten halt nichts dabei. Wir hatten, also gar, weil da war auch ein Getränk dabei und so weiter. Wir haben einfach, hey komm, wir haben ja ein Onboard-Meal gebucht. So ging das halt schon los. Und dann, naja, dann gab es halt ein.
Das ist ja, ich habe ja schon oft überlegt, ob ich über die Deutsche Bahn, ob ich, aber das ist ja das Gleiche dann. Ich, also für die Zuschauerin, ich fliege nicht, ich mache anders Urlaub als Danny so, ne? Dafür ist diese Welt mir ziemlich fremd. Ich kann ja jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber das klingt für mich so tatsächlich auch über das, worüber ich mich in meiner Welt auch so
aufrege. Ja, das, also, das ist, ey, ganz im Ernst, das sind Kleinigkeiten, aber das sind halt so Dinge, wo du denkst, so, oh Leute,
nervt doch, oder? Ja,
ich hab Urlaub, ich hab den Scheiß bezahlt, ich will meine Ruhe haben. Naja, und ich muss allerdings auch dazu sagen, ich, gut, komm ich gleich sowieso nochmal drauf zurück. Gut, also dann alles dann mehr oder weniger, dann, ich habe dann gesagt, so ist mir egal jetzt hier. Ich habe ein Steam Deck dabei gehabt und hatte einen großen Akku mit dabei. Ich konnte die ganzen fast fünf Stunden Flug habe ich mich das erste Mal mit Elden Ring auseinandergesetzt. Das war super geil, dass es geklappt hat. Ich saß im Flieger und habe Elden Ring gezockt. Und ja, dann war mir das alles auch egal, weil ich hatte ja mein Spielzeug und hatte meine Kopfhörer dann und meine Ruhe und war mir alles egal. So, und dann auch alles wunderbar geklappt, Ägypten gelandet, Gepäck ist da, Einreise ist da auch ein bisschen, brauchst ein Visum und so weiter, alles wunderbar, alles super gut geklappt. Der Transfer vom Flughafen zum Hotel hat dann auch wunderbar geklappt. Und dann ja, kamen wir halt in unserem Wunschort und Wunschhotel halt eben an. Und wir hatten in dem Falle den Vorteil, dass meine Frau in demselben Hotel schon zweimal gewesen ist. Und dann, naja, wie das denn halt ist, in so größeren Hotels besserer Kategorien wirst du halt erstmal ein bisschen hofiert und so weiter. Dann kriegst du deine Zimmerschlüssel und dann, weil das halt auch, war so ein großes Resort, da war nichts mal eben hier, wir laufen von der Rezeption zu ihrem Zimmer, nee, kommen Sie mal nach draußen, da steht dann wie so ein Golfwägelchen. Wurden dann die Koffer hinten reingepackt und wir auf so eine Bank dann da gesetzt und dann haben sie uns halt dann die ganze Anlage gezeigt und dann halt eben so dann zum Zimmer kutschiert und dann fahren wir zu diesen Zimmern halt eben dahin und dann meinte meine Frau schon so, Moment mal, das ist aber nicht das, was wir gebucht haben. Ich so, wieso? Nee, das habe ich hier auch in der Buchung, da werden die Sachen ja dabei. Das habe ich hier auch in der Buchung stehen. Wir haben in dem und dem Bereich in der Anlage eigentlich gebucht. Das ist hier am Arsch der Welt. Weil das ist wirklich eine große Anlage, wo du halt auch, wenn du dann am Arsch der Welt dein Zimmer hast, dann läufst du halt eben auch eine Viertelstunde zum Restaurant und so weiter, wo du halt frühstückst und so weiter. Ne? Und dann ich so, okay, ja, warte mal eben, dann sprechen wir das mal eben an. Und dann haben wir das gesagt. Und ja, dann waren sie so ein bisschen am Rumdrucksen. Und dann habe ich auch so, wollen die uns gerade hier irgendwie betrügen und verarschen? Irgendwas stimmt doch hier jetzt nicht. Naja, und war ja auch so eine schlechte Kommunikation, weil Ansprechpartner vor Ort vom Reiseveranstalter, Fehlanzeige, den gab's nicht. Da stand ein Schild. Ja, der ist hier auch mal. Aber wir haben den nie gesehen, wenn der 2 Wochen, während wir da waren. Ne? Okay, dann habe ich gesagt, ja okay, dann warten wir eben, dann müssen wir mal eben hier auf Reset drücken. Hab dem Menschen, der uns dann dahin kutschiert, gesagt, so, fahren Sie uns mal kurz bitte zurück zur Rezeption, dann müssen wir das mal eben hier klären, weil das machen wir jetzt hier nicht. Und dann habe ich dann halt mich mit denen dann ganz normal unterhalten und hab doch einen gehabt, der sehr gut Englisch sprach und dann haben wir uns halt auf Englisch da wirklich super unterhalten können und dann ja, es ist im Endeffekt darauf hinausgelaufen, dass ich nochmal die Kreditkarte gezückt habe und eine Kategorie besser gebucht habe und dann hatten wir wirklich geile Zimmer für den Urlaub. Wir haben das Geld, was wir zu viel bezahlt haben, haben wir kriegen wir zurück. Oder haben wir zurückgekriegt, so, aber mehr oder weniger als Gutschein, aber das ist halt eben überhaupt so, ne? Dass du sowas überhaupt machen musst, das war halt echt schon scheiße, ne? Also da, und dann denkst du halt auch so, das ist das, worauf ich jetzt hinaus zurückkommen wollte. Ich kenne das halt nicht. Weißt du, bin die letzten 20 Jahre meines Lebens so viel auf dem Globus gereist und bin ein Experte mit den ganzen Portalen, wie sie heißen, Expedia und Booking.com und was es da alles gibt. Und hab halt immer alles selber gebucht, alles selber, Flüge, Hotelaufenthalte und so weiter und so fort. Und hab mich eigentlich immer nie mit so Reiseveranstaltungen irgendwie großartig rumgeschlagen. Und dann habe ich auch zu meiner Frau gesagt, das ist echt wie im Mediamarkt und im Vergleich zu Amazon. Du willst eigentlich den Fachhandel unterstützen und die, oder in dem Fall den Reiseveranstalter unterstützen. Aber dann hast du keinen Ansprechpartner, oder wenn du einen da hast, dann liest dir das Schild vor, was am Gerät steht, so ungefähr. Ne? Ja. Und dann habe ich mich auch zurückerinnert an meine Kindheit und wo ich dachte, wo meine Familie halt auch gereist sind und dann, wo auch meine Eltern auch mal irgendwelche Reiseveranstalter benutzt haben, wenn wir dann mal irgendwo nach Griechenland, Spanien oder sonst wohin geflogen sind. Und das war halt immer so was Besonderes und da war immer diese Menschen, die, das waren meistens dann ja auch Reiseleiter aus Deutschland und die waren auch dann auch mal im Hotel ansprechbar und konnten dann auch mal Sachen irgendwie helfen und so weiter und haben auch Dinge geregelt. Nee, wir waren da komplett auf uns alleine gestellt, beziehungsweise das ist dann auch wieder dieses, was mich nervt, wenn sie dann halt sehen, dass du halt, was weiß ich was, einen bestimmten Status bei Kreditkartenfirmen hast, dann holen sie auch die letzten Krümel, die sie im Zimmer an der Ecke dann zufällig gefunden haben, dann doch nochmal eben schnell mit dem Wischmopp raus, so ungefähr, ne? Und dann, naja, war mir dann aber auch im Endeffekt dann auch egal. Ich hab gesagt, so, okay, jetzt wollen wir hier den schönen Urlaub haben, aber auf jeden Fall Frust hoch 10. Und ich habe zu meiner Frau auch gesagt, das war unsere letzte Reise mit einem Reiseveranstalter.
Mit einem oder mit dem Besonderen?
Mit einem. Ich werde das in Zukunft alles selber machen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich habe da keinen Bock mehr drauf, mich da in irgendeiner Form da verschaukeln zu lassen und oder halt eben dann da dazustehen und dann wie heimblöd so nach dem Motto und dann versuchst du da irgendwie jemanden zu erreichen, sei es per E-Mail, sei es per Telefon, es geht keiner ran, es fühlt sich keiner zuständig oder du kriegst dann solche Sprüche zu hören wie, ach, klären Sie das doch mal eben im Hotel. Nee, ich habe das bei euch gebucht und bezahlt. Nicht beim Hotel. Hab auch immer zu den Leuten vom Hotel gesagt, sie so, das ist nicht ihr Verschulden. Ich so, wir haben nicht direkt, wir haben immer so, wir beide, der Manager und ich, haben uns super gut verstanden. Ich so, hier, Omar hieß der, ich so, Omar, wir beide haben das nicht irgendwie, wir haben hier keinen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das über die anderen gemacht und das ist ja alles nicht euer Fehler und so weiter. Haben wir auch gesagt, so, wenn wir da nochmal hinfahren sollten in den Ort, dann werden wir das selber direkt über das Hotel gleich buchen und den ganzen anderen Quatsch da sein lassen. Mann, war das frustig, ey. Und dann,
aber Danny, hattest du denn entspannte Ferien?
Ja, die waren wirklich wunderschön. Also die waren wirklich, weißt du, ich lag dann am Strand und hab mir dann gedacht, ich habe hier meine Taschenharfe.
Wow, das ging ja schnell, super. Wir sind direkt im... Es kann, wie wir jetzt zu dieser Zeit immer sagen, es wird diesmal bestimmt eine ganz kurze Folge.
Ja, gucken, was das wird. Das kann ich nicht garantieren. Also von meiner Seite aus wird es wirklich eine kurze Folge.
Ja, von meiner auch, aber wir schweifen ja schon mal ab.
Das ein oder andere Mal könnte das passieren, ja. Durchaus, okay. Durchaus.
Aber du hast also trotzdem, ich hätte ja gerne was zu deinem Thema gesagt, aber ich bin noch nie mit Reiseveranstaltern in den Urlaub gefahren. Bin noch nie mit meiner Familie in Urlaub geflogen. Ich bin schon in meinem Leben mal geflogen, aber versuche das auch aus ökologischen Gründen sein zu lassen, aber habe nichts gegen Menschen, die das anders sehen. Doch, habe ich schon, aber ich akzeptiere das. Dementsprechend kann ich da nicht so viel zu sagen, so Reiseveranstaltungen, so habe ich noch nie mit, aber ich hasse es auch, wenn man Sachen plant, dafür Geld ausgibt, um tatsächlich auch ein bisschen Sicherheit, Planungssicherheit oder Struktur reinzubringen. Und wenn das dann nicht klappt, würde ich diesen Menschen am liebsten auch den mal kurz den Hals umdrehen.
Ja, es ist halt ein Unding. Aber mein Gott, also das Ding an der ganzen Sache ist, hat man ja auch bei ihm gerade auch beim Reden gemerkt, ich bin bei solchen Geschichten, das liegt aber wirklich an meiner Vorgeschichte mit meinem Beruf als Tourmanager. Ich sehe der ganzen Sache halt immer trotzdem immer sehr gelassen entgegen. Außer es ist wirklich alles absolute Katastrophe und die wollen dich da wirklich da verschaukeln und so weiter. Und das war alles, also das da hatte sich auch nachher rausgestellt, das mit dem Zimmer, das war wirklich eine Misskommunikation. Die hatten uns dann eigentlich schon andere Zimmer dann irgendwie dann zugedacht und nur wir hatten dann gesehen, dass die Zimmer, deswegen hatte ich dann auch mehr bezahlt dann oder dann freiwillig mehr bezahlt, dass die Zimmer, die wir ursprünglich haben wollten, wo uns aber im Vorfeld gesagt wurde, nee, das könnte sein, dass die noch nicht fertig sind, die waren halt eben dann schon fertig. Und da hatten wir ein Zimmer, das war vier Wochen alt, frisch renoviert und eine ganz moderne Klimaanlage, die auch wirklich toll war. Also das brauchst du ja in dem Land ja auch, da gehst du ja sonst ein bei den Temperaturen, wenn du abends schlafen willst bei 36, 37 Grad, das kriegst du ja sonst gar nicht hin. Zumindest nicht am Anfang. Und war das dann cool. So,
wäre mir viel zu heiß. Hör mal, und die haben dich jetzt nicht als ihren neuen Pharao anerkannt?
Kommen wir vielleicht nachher noch zu.
Okay. Komme ich mal zu meinem schönen Thema.
Ja, schieß los.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben uns 2 Wochen ja nicht gesehen und dementsprechend, du warst in Ägypten und möchtest über Ägypten sprechen und ich hänge halt nur in Köln rum und ich möchte über Köln sprechen.
Du willst mit Gamescom reden, ja?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mir überlegt, wenn ich jetzt darüber jetzt viel später spreche, bin ich ja irgendwann an der Zeit vorbei. Also will ich das jetzt mal loswerden und zwar ein paar Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Eine private Sache, die mir ganz gut gefallen hat, ich war ja mit meinem Sohn bei der Gamescom und am zweiten Tag, ich war ja 2 Tage da, haben wir auch eine befreundete Familie, auch mit einem gleichaltrigen Kind getroffen und da durften die Kinder dann selbst rumflitzen und ich hatte schon beim ersten Tag gedacht, wofür, ich gucke ja, also ich war ja die Begleitung des Sohnes, dafür habe ich gedacht, ja, wo willst du hin, was willst du sehen, was willst du machen, hat man eine Runde Splatoon gespielt oder so, aber am meisten hatte der Spaß und das werde ich, das ist jetzt einfach nur die Einleitung, aber an dem Retro-Bereich und an dem Indie-Bereich, wo ich gedacht habe, ja, richtig cool, ich habe mich voll gefreut halt, ja, cool. Heute die ganzen Retro-Spiele spielen. Ah, das fand ich richtig cool. Und die Indie-Spiele. Und ja, darüber möchte ich halt wirklich sprechen, was ich, gab halt, sehe ich so in den Medien hier, in den sozialen Netzwerken so Kritik über Gamescom, dass es fast nur noch über irgendwelche Streamer und irgendwelche YouTuber geht. Hatte ich jetzt nicht den Eindruck. Überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich die Computerspiele und die Spielewelt stand immer noch so im Vordergrund. Auch wenn er sich einfach mal ein Tanzverbot umrennt, außersehen, was auch übertrieben ist. Nee, aber worüber ich sprechen wollte, ist tatsächlich dieser ganze, ich war zum ersten Mal auf der Gamescom, wenn ihr alte Hasen seid und sagt, hey, das ist aber immer schon so oder das ist sogar weniger geworden oder sowas, aber was ich wirklich für mich aus meiner Newbie-Sicht, was ich richtig schön erfrischend fand und was mir wirklich Mut für die Zukunft im Sachen Videospielebereich gegeben habt, ist tatsächlich dieser Bereich von Indie-Spielen. Das war wirklich, da kommt einiges Gutes auf uns zu und auf einige Spiele, wo ich so richtig Bock drauf habe. Ich fand den ganzen Bereich schön aufgemacht. Bei den meisten Ständen hast du dann nette Ansprechpartner, wenn du einfach nur geguckt hast, was ist das denn für ein Spiel? Es ist wirklich nochmal richtig Variation drin gewesen. Wenn ich die ganzen AAA-Titel mir angucke, dann sind das häufig Fortsetzungen von alten AAA-Titeln. Sind ein paar Sachen, die ganz neu sind, aber viele Sachen sind halt Fortsetzungen und wenig richtig Innovatives dabei. Und das sah ich halt beim Indie-Bereich wirklich anders. Also falls du dich jetzt überhaupt für Videospiele nicht interessierst, liebe ZuhörerInnen, lieber Zuhörer, nee, das habe ich jetzt aber doof betont, kannst das vorskippen, es geht gerade um Videospiele, aber ich fand da ein paar Sachen halt so richtig cool und fühlte mich da ja gut aufgehoben, da hat man sich wirklich individuell um einen gekümmert. Und die hatten wirklich Bock darauf, dir zu sagen, hey, wir haben so ein cooles Spiel, wir haben so eine neue Idee gehabt, guck sie dir bitte an und gib mir dein ehrliches Feedback dazu. Also ich hatte das Gefühl, das war so ein richtig ehrlicher Bereich, dieser Indie-Spiele-Bereich. Und ich habe da auch wirklich viele nette, gute Gespräche geführt, die Menschen waren richtig nah. Und ich hatte nicht das Gefühl, ich bin da in Verkaufsgesprächen drin, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin da in Gespräch mit Leuten, die einfach, also natürlich, letztendlich wollen die ihre Spiele verkaufen, natürlich, aber ich bin mit Leuten da, die wirklich Bock auf Videospiele haben und wirklich auch von ihren Produkten überzeugt sind, die einfach die zeigen wollen, guck mal, was wir da Cooles haben halt, ne? Und da, es geht da in ganz viele Richtungen. Da gibt es viele Arzi-Fazi-Bereich. Es gibt da auch natürlich so einen Mega-Bereich, so RPG-Bereich. Aber wirklich ganz neue Spielideen und Spielstrukturen. Ich habe da auch jede Menge, habe ich eben vor dem Podcast, den wir aufnehmen, habe ich hier so ganz viele Kärtchen. Ich habe da Kärtchen eingesammelt tatsächlich, die ich mit nach unten genommen habe. Ich habe mir teilweise Sachen abfotografiert, Spiele, die cool klangen. Ich name-droppe mal ganz kurz. Sandwalker sah cool aus. Synergy sah cool aus. Kerzofen sah cool aus. Super Dungeon Maker sah cool aus. Imagine Earth sah cool aus. Ich habe hier wirklich einen Riesenstapel und das höre ich jetzt mit auf. Heaven, Doc, Backpack Hero. Okay, und ein Spiel, worauf ich mich wirklich freue und ich hoffe, das wird, also wird halt, es wird hoffentlich so cool, wie ich mir das gerade so vorstelle. Und das ist halt ein Spiel in einem Bereich, in einem Genre, der eigentlich schon relativ ausgelutscht ist. Es ist so ein Zombie-Survival-Ding. Ne? Da gibt es ja Millionen Spiele schon, richtig schon, wo du sagst, ja, haben wir alles schon gesehen. Was da aber richtig cool war, das ist ein bisschen städtebaumäßig. Also du baust diese Stadt auch wieder auf, aber so, wie du sie brauchst nach einer Zombie-Apokalypse. Und jetzt kommt halt der Clou, worauf ich mich richtig freue. Und ich werde dieses Spiel wahrscheinlich nie streamen, weil das der Clou ist, dass du das Spiel, ich mache jetzt keine Datenschutzgeschichten raus, aber du gleichst das Spiel mit Google Earth ab, kannst eine Koordinate, deine Stadtkoordinaten eingeben, da kannst du dein eigenes Haus eingeben. Und es gleicht sich halt mit Google Maps halt ab, dass du dieses Zombie-Apokalypse-Survival-Ding mit Städteaufbau bei dir, also wirklich da, wo du willst, was du als Koordinaten eingibst. Also die Gebäude sind da, wo sie sind, die Bäume sind da, wo sie sind, das Gewässer ist da, wo du bist. Und das finde ich halt eine coole Idee, halt, dass du bei dir zu Hause, dein eigenes Haus ist dein Hauptquartier und dann gehst du mal bei den Nachbarn plündern, ob die noch vielleicht noch ein paar Konserven zu Hause haben und sowas. Oder kannst halt dann auch die, ja, keine Ahnung, bekannteren Gebäude bei dir in der Nachbarschaft einnehmen, um da ein Lager zu machen oder das, was du nicht magst, abzureißen. Wenn das wirklich, wirklich so wird, achso, ich sollte den Namen dieses Spieles sagen, wenn ich schon cool über eine Sache rede. Ich krieg da überhaupt nichts von. Und ich muss auch sagen, im Gegensatz zu den ganzen anderen, wo ich viele nette Gespräche mit Entwicklern oder mit Mitarbeitern mindestens geführt habe, stand da nur jemand und sagt, ja, wir sind hier so ein Stand, wir haben Aufträge von kleinen Spielenfirmen, die sagen uns, wie der Stand aussehen soll, die sind alle gar nicht da. Also das ist irgendwie noch ein bisschen unpersönlich. Aber jetzt Infection, ich muss mal ganz kurz gucken, wo hab ich das?
Denn? Wie hieß es denn? Ne?
Ja, jetzt kommt's. Ich habe jetzt gerade parallel, wo sehe ich denn, was ich zum Schluss das letzte Mal gespielt habe? AFG, ich meine irgendwas mit Infection-Free-Zone. Infection-Free-Zone, so rum. So heißt das Spiel und das fand ich von der Idee total cool. Ich werde es natürlich nicht streamen, weil ich nicht meine Zuhause-Adresse angeben möchte und ich weiß auch nicht, was die mit den Daten machen. So weit habe ich da noch nicht reingeguckt. Ich werde es einfach trotzdem spielen, so wie es ist. Ist gerade eine spielbare Demo halt. Infection-Free-Zone habe ich Bock drauf. Ja, und das fand ich auf jeden Fall schön. Es gab mir sehr viel Hoffnung für viele, viele coole Indie-Spiele, worauf ich richtig Bock habe, dass ich die irgendwann mal alle spielen werde. Mal gucken, was draus wird. Ja, dankeschön. Das war mein Tipp, Trick, Empfehlung, sonstiges. Und Mutmach. Jetzt hören wir, was gab es in Ägypten Schönes?
Ich dachte, du wolltest auch von dem größten Highlight auf der Gamescom erzählen. Dass du die Highscore-Friends getroffen hast.
Ah, ja, okay. Ja.
Das ist das eine, ne?
Ich habe die Highscore-Friends getroffen. Ich habe ein paar coole Leute getroffen. Ich habe den, darüber rede ich irgendwann anders hier im Podcast, hier den Krille getroffen, der das Gina Sisters 30. Geburtstag.
Ja, genau.
Mit dem habe ich Spaß gehabt und dann mit seinem Tester Synchro, der auch mal hin und wieder oder eigentlich jede Woche bei mir, wenn ich sonntags C64 streame, bei mir im Chat rumlungert. Ich habe ein paar da so getroffen. Ich habe Chris Hülsbeck getroffen. Super sympathisch, auch wenn der mir die ganze Zeit, und das verstehe ich auch, das finde ich nicht unsympathisch, aber der wollte mir die ganze Zeit Sachen verkaufen. Der hat eine neue CD, der blablabla. Und gerade als Content Creator kannst du, wenn du bei dem Patreon zum Beispiel machst, kannst du all seine Werke, da reicht 1 Euro im Monat, kannst du für all deine Sachen seine Werke kostenlos und frei nutzen, wenn du es irgendwo angibst, dass da seine Werke bei sind. Das finde ich. Also Chris Hülsbeck habe ich wirklich nette Gespräche mitgeführt, auch wenn der immer gesagt hat, ja, und kaufst du jetzt meine CD oder so, halt so ein bisschen. Natürlich, irgendwo muss der auch Geld verdienen. Und ich habe, und jetzt kommen wir zu dem größten Highlight, Miri Moshpit getroffen. Yeah.
Yeah.
Das war aber echt wirklich eine sehr, sehr nette Begegnung mit Miri, die schon von Weitem gerufen haben, hat sie gerufen, Keller! Und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, wo kommt das her? Und die so, Keller, hier, ich bin's! Und dann war das eine sehr nette Begegnung. Und die kennt Freaks, sage ich dir. Ey. Also ich muss wirklich sagen, im Retro-Bereich, ich mag Freaks, das klingt jetzt so ein bisschen negativ, ich mag Freaks, im Retro-Bereich findest du halt auch Retro-Freaks. Und während ich da mit Miri gestanden, und Miri ist kein Freak. Also ich habe jetzt nichts Freak, aber trotzdem mag ich Miri. Aber ich mag ja nicht nur Freaks. Wir haben uns echt nett unterhalten und dann, guck mal, das ist der und der von der und der Firma. Und dann kamen die lustigsten Gestalten vorbei, die alle auch sehr sympathisch waren. Ja, und Miri war cool.
Ja, Miri war da war mit den Jungs und Mädels vom Dragonbox Shop am das war, glaube ich, am Stand von Amiga, ne? Von Amiga Germany, glaube ich, ne? Die hatten da
einen Stand. Mit Dragonbox Shop. Und das Dragonbox war eigentlich direkt Shop, gegenüber genau. Von Giannis ist das Ding, von den Leuten.
Genau, und dann war der Christian Kleinser war ja auch da, der CEH mit seinem Dr. Wuro Games. Ich hab's bereut, dass ich nicht hinkommen konnte. Hätte sehr gerne auch an der Gamescom teilgenommen, aber ich versuche mal nächstes Jahr da dann auch aufzuschlagen. Vor allen Dingen, ich möchte die Leute auch nochmal in Persona kennenlernen. Ich habe mit Chris ja auch schon ein paar Mal geschrieben. Wir machen das bei den Highscore Friends ja auch, dass wir seine Musik nutzen in den Streams. Und ich möchte auch ein eigenes Stück von ihm noch haben. Aber da sind wir noch am Ausklüngeln, wie das Ganze dann nochmal funktioniert.
Also ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall Samstag und Sonntag wieder da sein. Vielleicht Freitag, aber Donnerstag auf jeden Fall nicht. Und das sage ich jetzt schon hier. Veto, schöne Grüße, komm doch mal zum anderen Tag.
Ja.
Veto und Ingo.
Ja, das können wir dann ja im Detail nochmal absprechen. Obwohl ich außerhalb meiner persönlichen Bubble schon mitgekriegt habe, dass es doch wieder ein sehr großes Hallodri der ganzen Internet-Stars und Sternchen dann irgendwie da. Gab ja auch wieder Beef irgendwie, habe ich gehört, in so einem. Ja,
Aber wenn du das nicht mitkriegen willst, kriegst du das auch nicht mit. Nein, wenn du das suchst und draußen bei der Red Bull Arena stehst, dann brauchst du halt das.
Es ist auch nicht meine, also das, da kann ich auch sagen, das ist auch nicht meine Altersgruppe, die mich interessiert.
Das Ding ist groß genug, du brauchst das nicht mitkriegen,
Genau. Und das, ich sage auch, das habe ich ja letztes Mal auch in der einen Folge auch nochmal ganz deutlich gemacht, dass ich mich sowieso mit diesem ganzen Getue da etwas schwer tue. Aber ich habe auch, wie gesagt, die schönen Dinge mal wieder kennenlernen dürfen und vor allen Dingen, ja, ich habe mir in meinem Sommerurlaub wirklich einen Kindheitstraum erfüllt. Und zwar haben wir einen Tag intensiv genutzt, um auch ein bisschen Kultur mal mitzunehmen. Und wir sind nach Luxor gefahren und in Luxor ist der, vielleicht hat man den Namen schon mal gehört, der heißt wirklich so, der Karnak-Tempel?
Ja, ich schlafe meistens ein mit Dokumentationen auf dem Ohr.
Ja, also ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt und habe mir einfach mal die paar antiken Sehenswürdigkeiten, die man um Luxor herum sich angucken kann, angeschaut und ich war auch im Tal der Könige, ich war auch in einigen Gräbern drin, in einigen Grabstätten der Pharaonen drin und Leute, ich kann euch nur sagen, ey, wenn ihr Interesse an Geschichte und an antiken Sehenswürdigkeiten habt, nutzt eure Lebenszeit und schaut euch die Sachen an. Es ist der absolute Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Du stehst da irgendwie 2023, stehst du halt irgendwie in
2023.
Stehst du halt in so einem alten, verwitterten Tempel, der 4000 Jahre alt ist, in Luxor, im Karnak-Tempel. Du stehst da und denkst dir nur so, okay, und was findet man von uns in 4000 Jahren? das ist schon...
Plastikflaschen, naja.
Ja, genau, Plastikflaschen und...
4000 Jahre glaube ich dann nicht mehr, aber ja. Aber ja.
Aber es ist schon, also ich meine, man liest ja wirklich immer so, und man kennt es vielleicht aus der Schule und so weiter, viel über die ganze Antike und so weiter. Aber wenn du selber dann in diesen riesigen Ruinen dann wirklich dann drin stehst, ich habe mir auch das Kolosseum und die ganzen anderen Geschichten, die es in Europa gibt, auch angeguckt. Wir haben ja hier auch in der Region die sogenannten Hünengräber, diese Steinzeitgräber. Was aber im Endeffekt nur so ein paar zusammengewürfelte Steine sind und nicht irgendwelche von Menschenhand erbauten riesigen Tempel die auch in einer wahnsinnigen Präzision gebaut worden sind. Das waren ja keine windschiefen Häuser, nein, das war wirklich architektonisch und auch wie sie die Sachen halt gebaut haben, halt eben durchdacht und die hatten halt schon Grund, also während wir wahrscheinlich hier in Europa uns in der Zeit noch irgendwie, keine Ahnung, noch nicht mal irgendwie vernünftig artikulieren konnten, weiß ich nicht, ich bin in Geschichte nicht mehr so bewandert, dass ich das jetzt widerlegen kann, aber ich glaube, wir waren in Europa zu der Zeit noch nicht mal so weit, dass wir uns wirklich vernünftig artikulieren konnten. Haben die da unten halt eben schon die ersten mathematischen und physikalischen Gesetze halt eben erkannt und entdeckt und auch genutzt für den Bau und für das Aufrichten dieser riesigen Obelisken und so weiter und so fort. Und ich, das denke jetzt auch als vielleicht habe ich das auch vergessen, weil ich ja nicht auch ich mehr der Jüngste bin, aber in meiner Erinnerung waren diese ganzen Hieroglyphen, die waren gemalt.
Mhm.
Sind sie nicht. Die sind gemeißelt.
Ja, okay. Ja,
die sind reingemeißelt in Granit oder in was weiß ich was für harte Steine, die sie halt damals da, überwiegend Granitsteine schon, die da zum Einsatz gekommen sind. Aber ich wusste, bei den Tempelanlagen wusste ich, dass das gemeißelt. Oder ja, doch, das hatte ich noch in Erinnerung, dass das halt gemeißelt ist oder halt eben sonst wie, aber es ist an der Präzision gemeißelt, dass du dir denkst, so, wie haben die das denn damals hingekriegt? Weil das ist, also wenn es halt ein Kreis ist, ist das ein Kreis und nicht irgendwie ein eckiges Ding. Das ist ein runder Kreis. Und
Das, Entschuldigung, Danny, aber die hatten ja die Technik von den Außerirdischen. Hast du nie von Däniken gehört?
Ja, genau.
Von den Besuchern, von den Raumfahrern.
Genau. Mit Laser haben sie es gemacht, ne? Ja. Mit Laserpräzision reingeschnitten in den.
Dafür haben die ja auch Hieroglyphen gemacht von Technik, die es halt noch gar nicht gibt. So Präastronautik. Das heißt doch Präastronautik.
Ja, das hat ja die entdeckt, genau. Und der Tempel wurde ja auch aus einem riesigen Alien-3D-Drucker gedruckt.
Sonst wäre das nicht möglich.
Sonst wäre es niemals möglich gewesen. Nein. Also, genau, vergesst alles, was ich gerade gesagt habe. Das waren die Aliens und nicht die Ägypter. So ein Blödsinn. Also,
Nee, aber was ich wirklich krass finde, das klingt ja alles so wie, das war hier irgendwie kurz vor Jesus oder sowas halt.
Ne? Nee,
die ganze Scheiße ist wirklich alt.
Das ist 2000 Jahre vor Jesus gewesen.
Ja, das ist zu einer Zeit, das muss man sich einfach, hier Input hier bezüglich Grimme-Preis, muss man sich mal überlegen, es gab noch Mammuts in anderen Teilen der Welt, jetzt nicht, also nicht bei den Ägyptern, aber zum Beispiel in Sibirien und wie auch immer waren noch die Mammuts unterwegs, während in Ägypten sowas passiert ist.
Ja. Ja, die haben auch ihre komischen Rituale gehabt und die haben auch ihre komischen Gottheiten da halt eben auch angebetet. Wie gesagt, ich bin auch überhaupt nicht in Ägyptologie, ich bin da null bewandert. Ich, die ganzen Namen, die haben mir alle, ja, hast du schon mal gehört und so weiter, ne? Natürlich, auch dann die Gottheiten, die hat man halt eben alle schon mal gehört gehabt. Aber inwieweit das jetzt alles da miteinander verstrickt und verbunden ist, da fehlt mir einfach das Know-how. Aber da, wie gesagt, in diesem Tempel da, in den Luxor da zu stehen, und das ist ja auch ein Tempel, der ist ja mitten in der Stadt. Also das ist ja so eine Ruine, die halt mitten in der Stadt halt eben entdeckt wurde. Ne? Das heißt,
und dann darf man auch nicht vergessen, wie lange diese altägyptische Zivilisation, was das für eine Zeitspanne ist. Die waren ja auch damals auch hier Kleopatra und Cäsar, da waren halt die Römer, also haben wir ja alles gelesen bei Asterix, ne?
Genau. Ja, daran habe ich mich auch immer. Ich habe halt eben immer wirklich diesen Asterix und Kleopatra Comic im Kopf gehabt, als ich da lang gelatscht bin und so weiter. Aber wie gesagt, das auf Fotos oder auf Bildern, das gibt das halt eben nicht wieder, was du halt eben, wenn du halt eben dann wirklich dann da stehst, ne? Und dann im Karnak-Tempel ist das auch so, da kannst du auch mal was angrabbeln, wenn dir dann danach ist. Da kommt nicht gleich irgendwie ein Wächter um die Ecke und haut dir auf die Finger in den Grabanlagen, ist das was anderes. So, das habe ich auch nicht gemacht. Aber in dem Tempel kannst du halt auch mal so eine die Statue von Ramses II. Oder die, dieser Eingangsbereich, da sind ja sind das, nennt man das Sphinxe? Keine Ahnung. Sphingen ist die Mehrzahl.
Sphingen?
Ja. Steht hier bei Wikipedia.
Witzig. Erkennt man die an einer umgedrehten Ananas? Oder Pampasgras vor der Tür? Entschuldigung. Ist nur für Insider, aber ich gehöre gar nicht zu den Insidern. Google das mal.
Ja. Also Sphinxen sind halt Sphinx-ähnliche Figuren. Die haben unterschiedliche Köpfe. Die einen haben einen Löwenkopf, die anderen haben einen Widderkopf. Das ist dann immer wieder das eine ist Ausdruck von Kraft, das nächste dann wieder Ausdruck von Fruchtbarkeit und weiß der Geier was. Ich bin da überhaupt nicht mit bewandert, aber wenn du halt eben dann da stehst und die Dinger halt eben anguckst, so dann, ja okay, das sind jetzt mal eben hier, weiß ich, wie viel davon noch übrig geblieben sind. Also ursprünglich waren das beidseitig 365 oder irgendwie sowas, ne? Also das ist dann halt schon krass, und dann, das ist ja auch nicht mal eben so hier, ach, ne, mach mal eben hier die Statue von Ramses II., da muss morgen fertig sein, ne? Mhm. Einmal hier bei Wisch bestellt oder so heißt das. Nee, die haben ja wirklich da Jahrzehnte dran gearbeitet. Und wie gesagt, noch beeindruckender war halt dann das Tal der Könige. Ne? Also da war auch dieses Gefühl von Ehrfurcht. Weißt du, so, wir fuhren dann halt dann da in die Richtung und dann so, ja, das fahren wir hier an dem Haus von dem Kater vorbei, der halt damals das Tutanchamun-Grab halt eben dann da entdeckt hat und so weiter und so fort von Howard Carter. Und dann fährst du halt dieses Tal der Könige rein und ja klar, das ist im Endeffekt ist, wie man sich das halt eben da dann halt eben schon von den Bildern halt eben vorgestellt hat, halt eben, das ist ein halt eben ein Gebirge, halt eben, ja, wie halt Wüstengebirge halt eben sind, karg mit Stein und Stein und Stein und Staub und Staub und keine einzigen Grashalm, keine einzige Pflanze, die da irgendwo wächst oder sowas, einfach nur alles so dieses sandfarbene, gräuliche Gesteinzeugs und dann halt eben diese Eingänge halt eben dann zu den Gräbern und dann gehst du halt eben dann da rein und kannst die wechseln da auch immer im Jahr, jetzt, ich weiß aus dem Kopf jetzt nicht mehr welche Gräber waren denn offen, also Ramses der Dritte war auf jeden Fall offen und ich glaube Hatschepsut war glaube ich offen und Tutanchamun war sowieso offen, weil das kannst du, das hätte extra gekostet, das haben wir aber nicht gemacht, weil wir von vielen Leuten gehört haben, das lohnt sich nicht wirklich, da kannst du aber rein und da liegt auch noch die Mumie von dem Vogel halt drin in dem Sarkophag. Also der Sarkophag, der ist wiederum im Museum, aber in dem Grab liegt halt, die Mumie liegt halt drin, die kannst du dir angucken. Aber das hatten wir uns jetzt nicht so gereizt, zumal ich mumifizierte Körper mir auch schon mal in deutschen Museen schon mal angeguckt habe. Das ist jetzt nicht so mein, ich muss mir keine toten Leute angucken, auch wenn sie Jahrtausende tot sind, ist halt immer noch tot. Das finde ich nicht besonders interessant. Aber halt in diese Kammern halt rein und dann ist das mit Hieroglyphen, ja, das ist also, das wird auf Fotos, ist das. Ja, das sind halt Hieroglyphen, aber das ist ungefähr so, als läufst du in so ein aufgeschlagenes Buch rein. Das ist alles voll damit. Und das ist alles auch, und das wird auf den Fotos, so wie ich die Fotos zumindest gesehen habe, auch nicht wirklich wiedergegeben. Das ist alles, also wenn du in den gut erhaltenen Grabanlagen drin bist, das ist alles knallebunt. Die konnten irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viele Farben, 130 Farben oder sowas, konnten die Ägypter halt eben irgendwie schon herstellen und haben halt eben auch dementsprechend ihre Hieroglyphen dann ja, weil sie in Stein gemeißelt waren und nicht aufgemalt waren, wie ich ursprünglich dachte, haben sie halt eben dann auch bunt ausgemalt dann so, ne? Und das, du kommst da rein und denkst dir so, Alter! Und dann gehst einfach nur so 3 Meter und denkst so, also, wie viele Jahre hat denn das gedauert, einfach nur diese 3 Meter jetzt hier da reinzuschreiben? Und vor allen Dingen, das war auch das Interessante bei der ganzen Geschichte, ich kann jetzt keine Hieroglyphen lesen, aber wir hatten eine dabei, die konnte das so ein bisschen, weil sie das wohl auch immer mal studiert hatte und so weiter. Und das ist ja auch viele die Deutung der Hieroglyphen ist ja auch wohl bis auf so ein paar Kleinigkeiten ist das ja alles wohl auch ziemlich entschlüsselt worden. Und du kriegst da halt eben dann auch so einen Blick dann dafür, weil es gibt zum Beispiel dann drei, vier Hieroglyphen zusammen, das nennt man, glaube ich, Ornament oder so. Sind meistens dann Namen, also meistens dann der Name von dem König, der halt eben, von dem halt eben, dass die Grabkammer dann halt eben war. Und das erkennst du halt eben dann auch wieder. Und dann wiederum, dann erkennst du halt eben auch, oh, hier geht's um irgendwelche Opfergaben. Nee, hier geht's irgendwie darum, dass er, was weiß ich was, dem Volk toll gedient hat oder weiß der Geier was. Also das ist echt krass. Also das war das ging mir bei diesen ganzen Sehenswürdigkeiten halt wirklich permanent durch den Kopf. So, Alter, das ist, was bleibt denn von uns über? Also wenn was übrig bleibt, wenn man Hawking glauben darf, dann bleibt nicht viel übrig, aber weil irgendwann mal einer dann doch auf den Knopf drückt, aber fragt man sich halt irgendwie dann schon, weil das ist halt so verdammt alt. Und es ist, aber obwohl es so alt ist, halt eben auch irgendwie sehr plastisch und man kann sich das auch, also besonders das ist die letzte Stätte, die ich jetzt hier nochmal erwähnen möchte, das ist der.
Übrigens finde ich es total schön, wie wie der Danny so total beeindruckt ist. Das finde ich cool gerade.
Der sogenannte Totentempel, der Hatschepsut, das ist ein Tempel, der so ähnlich wie, nicht ganz so krass wie unten der, oh Gott, Hassan oder wie heißt das da unten in Ägypten? Oh Gott, ich bin so ein Vollidiot. Also es gibt weiter unten im Süden beim Bauch der Staudamm vom Nil, dann da unten ist, wo das
Nasserdamm?
Nein, wie heißt das denn das da unten? Assau, ich weiß es nicht mehr. Ist
der Staudamm Nasser, also nach dem Politiker? Ich will nichts Falsches sagen. Let me Google this for you.
Aswan heißt der Ort, ne?
Ah, okay.
Aswan, ja. Aswan heißt der Ort. Und von Aswan.
Aswan, ja.
Von Aswan, das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Stunde Autofahrt in die Wüste wiederum rein. Da ist auch nochmal so eine riesige Tempelanlage, die auch total. Touri-Highlight ist. Das ist. Ich hab zu meiner Frau gesagt, das sieht aus wie das Cover vom Iron Maiden Album Power Slave. Und ich glaube, von dem Tempel ist das auch aus. Ist es auch abgeleitet worden. Das ist halt dieser Tempel mit diesen vier großen Statuen. Und der Tempel. Der Totentempel, der Hatschepsut, ist eher so ein breiter Tempel mit einer riesigen Treppe und ist aber halt eben auch in den Stein halt eben reingehauen worden. Und wir sind da auch, und das werde ich auch in meinem Leben nicht wieder machen, wir sind bei 52 Grad, sind wir da 90 Stufen hochgestiefelt. Als ich oben war, war auch der Kaffee komplett offen.
Ich weiß gerade welches. Ich habe es gegoogelt, um ehrlich zu sein.
Ja, der Totentempel. Ich werde die paar Sachen auch verlinken. Und wenn du dann da langläufst und die meisten Sachen sind ja dann auch noch recht gut erhalten, dass man sich das schon vorstellen kann, wie das vor 4000 Jahren da halt eben ausgesehen hat, in ganz halt eben und so, dann denkst du schon so, Alter, ist das krass. Also ich war total fasziniert und total überwältigt, so.
Das merke ich gerade, wie du sprichst, halt, das finde ich
halt,
echt schön.
Da merkst du halt eben auch so, Alter. Also ich habe mich, obwohl wir natürlich, was so Technologie und den ganzen Kram angeht, sind wir natürlich in einem ganz anderen Zeitalter als die Ägypter damals. Aber du denkst halt auch so, also im Vergleich zu dem, was die da das klingt jetzt ein bisschen abfällig, also meine ich das nicht, aus so ein bisschen Lehm und vielleicht ein bisschen Werkzeug und so weiter gedengelt haben. Also dagegen ist so ein iPhone ja irgendwie Schrott oder ein Computer. Also das ist ja irgendwie, das ist ja absoluter Wahnsinn. Und vor allen Dingen, das ist zum Beispiel das nochmal zum Abschluss von der ganzen Geschichte. Der Karnak-Tempel in Luxor. Die Steine, aus dem sie den Tempel gebaut haben, das war Granit aus dem Norden Ägyptens. Und die haben das Ganze, die haben die ganzen Steine, wie, das kann man nur mutmaßen, weil das kann man natürlich nicht mehr so wirklich nachvollziehen. Bist du müde?
Ich habe gerade einmal gegähnt, entschuldigen Sie bitte, aber lass mal drauf.
die haben halt 100, 100, ich glaube der eine Obelisk, der aus einem Stück Stein gehauen wurde, es war glaube ich 240 Tonnen schwer. Das haben die mit irgendwie,
man weiß ja auch nicht genau wie, ne?
Ja, mit den Aliens wahrscheinlich. Also
mit den Aliens. Ich habe ein altes, war das Was ist was? Oder irgendwie so ein altes Kinderlexikon. Und da wurde halt gezeigt, dass man da immer so runde Baumstämme und das dann immer weiter gerollt hat. So, ne?
Nee, also nee, das, also wie sie die Sachen, nein, also dann diese Obelisken, dieses aufrichtende Obelisken, das haben die mit Sand gemacht. Das hat er uns auch erklärt. Dass, die haben dieses, ich weiß nicht, wie das physikalische Prinzip halt jetzt genau heißt, aber die haben quasi ein U gebuddelt. die haben in dieses U haben sie dann ganz feinen Sand reingefüllt. Und der Sand war so fein, dass die, wenn sie den Obelisken dann da reingesteckt haben quasi und dann aufgerichtet haben, hat der Obelisk den Sand auf der anderen Seite wiederum rausgedrückt. Deswegen ist der dann auch nicht umgefallen und sowas. Also das hatten die wohl physikalisch schon so weit raus. Und die Pyramiden, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, oder auch diese ganzen Bauten, die haben ja alle eine recht glatte Oberfläche, also auch so die Wände. Das ist ja alles sehr glatt. Und das haben die folgendermaßen gemacht, und auch bei den Pyramiden haben die das gemacht. Die haben
sind in den Baumarkt gegangen, haben sich Schleifpapier geholt.
Genau, nee, die haben die Steine, die haben nur die Ober- und Unterseite der Steine vorgearbeitet gehabt. Die waren dann ganz glatt, das war eine ganz, ganz glatte Oberfläche. Dann haben sie die Dinge aufeinander gestapelt. Und dann haben die an das fertige Bauwerk haben sie Lehm aufgeschichtet und haben dann von oben nach unten die Seiten abgekloppt und abgeschliffen.
Mhm.
So haben die das gemacht. Das hat natürlich auch Jahrzehnte gedauert, ne? Aber so haben sie das halt eben gemacht. Dann, Das,
ja, krass.
Wie gesagt, du stehst da und dann die erzählt es einer und du stehst halt vor so einer Wand, die ist, keine Ahnung, 30 Meter hoch und denkst du so, oh, ja, okay, krass. Und das alles ohne Bagger.
Ja, wie viel Jahre gab's die alten Ägypter? Was für einen Zeitraum reden wir da nochmal?
Das weiß ich nicht, Herr Lehrer.
Das will ich jetzt wissen. Von 4000 vor Christus bis ungefähr 300 vor Christus.
Ja, die gab's ziemlich lange.
Und dann gab's noch die griechisch-römische Zeit bis 300 nach Christus, also über 4000 Jahre.
Ne? Ja, das ist schon alles sehr.
Ja, und das, was ich jetzt sage, habe ich geklaut von jemand anders. Was? Die gab es 4000 Jahre und kein Internet? So, danke.
Was halt auch krass war, das nochmal ganz kurz zum Abschluss. Die Hieroglyphen wurden halt eben in Stein reingehauen. Ne? Und ganz oft war das so, dann hat irgendwie, keine Ahnung, König Rocco der Erste hat dann, König Rocco der Erste hat gesagt, ich baue mir jetzt hier einen Tempel und das wird mein Grabestempel und so weiter und so fort, da werde ich irgendwann beerdigt werden und meine Frau und meine Kinder und meine 300 Kinder, die hatten ja auch alle.
Und mein Hund auch, ja.
Die hatten ja auch alle 40, 50 Ehefrauen und so ein Quatsch, ne? Und,
ja, ich, genau, ja.
Die hatten ja, das war ja egal damit, die haben es nicht so genau genommen. Und,
die haben auch eine Stadt, die heißt Rosetta. Aber
nee, aber dann hat er halt, dann hat er halt angefangen, im Alter von 20 hat er halt angefangen, sich diesen Tempel bauen zu lassen, haben sie die ganzen Hieroglyphen, haben sie dann halt eben König Rocco oder erstes Tempel, also die Ornamente, wo König Rocco dann halt eben steht. So, und dann war König Rocco 40, ist gestorben, dann kam König Denny, Pharao Denny an die Macht und hat gesagt, alles klar, kloppt mal überall den König Rocco raus und kloppt da mal König Denny rein. Das haben die gemacht. Die haben also dann ganze Tempelanlagen, wo halt eben wendeweise vollgeschrieben war von König Rocco, haben sie König Rocco weggemeißelt und haben dann König Denny reingemeißelt. Und dann gab's einen König, der war so schlau, der hat, als seine Tempelanlage gebaut war, hat seinen Namen so tief in den Granit reinmeißeln lassen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, genau, da ist da nichts mehr übrig.
Nee, der hat seinen eigenen Namen so tief reinmeißeln lassen, dass alle nachkommenden Pharaonen das nicht rauslöschen konnten aus dem Granit, weil das zu tief reingemeißelt war. Also quasi das ultimative Hieroglyphen-Graffiti hat er erfunden.
Krass.
Ja, all solche Geschichten. Da gab es also auch diese Hatschepsut, das war ja auch eine Frau, die dann irgendwie da regiert hat und das war halt eben, die hat wohl, also das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe, wenn falls einer von euch Zuhörerinnen da draußen irgendwie Ahnung hat, könnt ihr mir das gerne schreiben. weil ich mir fehlt auch die Zeit, um mich jetzt da nochmal so reinzulesen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, war das eine Frau, die halt eben regiert hat, aber die hat in Männerkleidern regiert und hat einen falschen Bart angeklebt gehabt und all so ein Quatsch. Weil keiner wissen durfte, dass das eine Frau ist. Und all solche Geschichten. Und was ich auch sehr witzig fand, und das damit schließe ich aber auch jetzt meinen lieblichen Bereich dann heute mal ab. Wenn man das so kennt aus den Filmen, so dass neben dem Pharao dann so zwei Typen mit so riesigen Federn, dem so Luft zugefächert haben, ne? Weil damit der nicht schwitzt und so, ne? Das waren keine Sklaven, die das gemacht haben. Das waren meistens Brüder oder Schwestern, weil in der eigenen Familie mordet man nicht. Wäre es nämlich ein Sklave, hätte er einfach den Pharao auch abdolchen können. Fand ich eine sehr witzige Geschichte, dass du dass das da so gemacht wurde.
La Familia, Blut ist dicker als Sklaventum.
Ja, so ungefähr, genau. So ungefähr. So, jetzt muss ich mir, ich habe ja auch so einen Knopf gedrückt. Nee, habe ich nicht. Doch, warte mal eben, wo habe ich denn jetzt? Warte, da ist, glaube ich.
Aha.
Meine Gitarre.
Dieser Knopf.
Gitarre ist immer noch am Start.
Während du erzählt hast, habe ich so ein bisschen immer hinterher gegoogelt. Die haben auch einen Ort, der heißt Tod. Auch schön. Guter Name für einen Ort. Ja, ich habe ein kurzes Thema und ich habe wieder mal diese Art Themen, wo ich von meinen Erfahrungen sprechen möchte und nicht so tief inhaltlich reingehen kann, weil ich es einfach nicht weiß und auch nicht möchte, weil es aufgesetzt wäre, wenn ich darüber spreche. Und ich bin tatsächlich bei einem anderen Podcast auf dieses Thema steht schon seit Anfang an. Ich habe eine große Liste, steht das bei mir drauf. Und bei einem anderen Podcast ist mir untergekommen, dass jemand gestorben ist. Und das war jetzt der Aufhänger, warum ich jetzt heute dieses Thema mache. Kennst du Francisco Ibáñez?
Wenn er einen anderen Namen hatte, wahrscheinlich.
Francisco Ibáñez, also so in den anderen Podcasts war, ach, das war doch bestimmt der von der Ibáñez-Gitarre. Nein, war er nicht, nein, darüber möchte ich gar nicht sprechen, sondern ich möchte, Comiczeichner von Clever und Smart.
Ja, klar, natürlich. Das
er ist gestorben.
Mitbekommen, ja.
Halt, ne? Und das habe ich, also der Aufhänger kam von einem anderen Podcast, aber ihr dürft mir einfach glauben, dass ich das schon super lange in meiner Liste hatte und habe gedacht, ja, wann soll ich denn besser bringen als jetzt, wo er gerade gestorben ist? Das ist so ein bisschen Downer. Aber Clever und Smart, ich bin auch nicht so richtig tief in der Materie drin, aber trotzdem. Ja, mochte ich immer Clever und Smart. Und ich mochte viele Sachen bei Clever und Smart. Ich mochte zum Beispiel, dass ich einen Kumpel hatte. Und wir haben halt auf irgendeinem Anruf beantwortet. Ich weiß nicht mehr, wie das war, während der auf einen Anrufbeantworter gesprochen hat und seine Familie kam aus, ist das dann Hessen? Oder nee, aus dem Schwabenland. Seine Familie kam aus dem Schwabenland, seine Mutter hat halt Schwäbisch gesprochen und er heißt immer noch mit dem Vornamen Thomas. Und ich weiß, ich glaube, der hat bei mir sogar auf dem Anrufbeantworter gesprochen, wo seine Mutter im Hintergrund geredet hat. Ei, Dommele, ich war gerade auf dem Flohmarkt, hab dir ein paar clever Smart-Häfle mitgebracht. Die magst du doch so gern. Ich weiß, ich habe mich weggeschmissen. Ei, Dommele. Das heißt, hey, Thomas, ey, Dommele, ich habe mich weggeschmissen. Und das fand ich gut an Clever und Smart. Und dann viel früher tatsächlich gab es halt einen Kumpel, mit dem ich auch immer viel C64 gespielt habe. Und beim C64 gab es die ultralange Ladezeiten. Bei G.I. Joe habe ich, glaube ich, schon öfters mal erzählt, dass man immer so warten musste, wenn man da zu viert war, bis man dran war. Dann spielst du 2 Minuten, dann musst du die Diskette wieder umdrehen und dann ist der Nächste dran und bist du wieder dran, bis es eine halbe Stunde um. Was machst du in der Zwischenzeit? Guckst dich dann bei dem im Zimmer um und dann liegen da Clever und Smart Hefte. Und ich habe in der Zwischenzeit halt, also ich hatte nie eigene Clever und Smart Hefte bei mir zu Hause, aber bei dem Typen, der den C64 hatte, schon bevor ich den hatte, wo wir dann immer rumgehangen haben, um die Spiele zu spielen, habe ich alle seine Clever- und Smart-Hefte super gerne gelesen. Ich mochte den Humor super gern. Anfangs in den ganz alten Ausgaben ging es ja eher noch um ein bisschen bisschen mehr inhaltlich Geheimagent. Nachher war es nur noch Klamauk und richtig guter Humor, der den damals vielleicht 8-jährigen Rocco gut aufgefangen hat. Zu clever und smart, natürlich, ihr habt schon mitgekriegt, also jetzt mache ich ja ganz kurz dieses so, du hast noch nie gehört, was clever und smart ist. Ich habe, das ist übrigens das einzige Mal, dass ich was gespoilert habe bei mir im Stream, weil ich gesagt habe, ich werde in den Stutzbechis über clever und smart sprechen. Und dann waren da, kenne ich nicht, habe ich nie gelesen. Das ist also jetzt kein Riesenthema, was halt die breiten Massen abgräbt, wie wenn wir jetzt über, was weiß ich, Simpsons steht noch gar nicht bei mir auf der Liste, über was Großes sprechen. Also es wäre schon wirklich eine kleine Nische. Dafür sage ich, also clever und smart ist halt ein Zeichentrick, ein Comic-Heft, ein Comic, kleine Büchlein, können wir sagen. Also die hatten meistens härtere Cover, ähnlich wie Asterix oder ähnliches. Und es geht um zwei Agenten, die heißen Fred Clever, der hat... Oh, da schreibt gerade jemand. Der hat eine Glatze, eine Brille, einen schwarzen Anzug. Die Glatze hat er übrigens durch ein Missgeschick des Dr. Bacterius. Das ist der übergeschnappte Wissenschaftler, der eigentlich auch bei denen im Team mehr oder weniger mit ist. Also Fred Clever und Jeff Smart, also immer Clever und Smart. Clever konnte sich in alles Mögliche verwandeln. In Menschen, Tiere, Gegenstände, wie auch immer. Und Jeff Smart ist im Prinzip, die sind immer ein Duo, aber im Prinzip ist der Jeff Smart der Vorgesetzte von Fred Clever. Die sind beide Geheimagenten. Und jetzt kommen wir dazu, wo sind sie denn Geheimagenten? Das heißt, in Heften sind sie von TIA oder TIA, Transnational Agent. Transinternationale Agentenring, so, ich soll es deutsch aussprechen. In deren Zeichentrick, es gibt eine Zeichentrick-Verfilmung, da komme ich gleich zu, also eine Zeichentrickserie mit Clever und Smart, sind sie von sowas, was ich, nicht KGB, sondern KGP. Vom KGP, Königlich-Britische Geheimpolizei. Also ein bisschen so Agenten, ein bisschen Richtung James Bond, nur viel chaotischer, viel verrückter. Und was ich halt super interessant finde bei Clever und Smart, es gibt nie den bösen Gegenspieler. Der böse Gegenspieler ist im Prinzip in jeder Geschichte, sind die das irgendwie selbst. Die kriegen es halt nie hin. Es passiert halt so viel lustiger Quatsch, sie sind eigentlich ihre eigenen Gegenspieler. Sie sind im Prinzip auf der Seite des Guten, aber häufig enden die Geschichten so, dass sie für einige Zeit das Land verlassen müssen, weil da so viel schiefgelaufen ist bei deren Missionen. Da komme ich mal ganz kurz zu der Comic-Verfilmung. Die wird nämlich gesprochen, da ist Fred Clever, wird von Karl Dall gesprochen.
Die ist so gruselig, die Verfilmung.
Aber Wolfgang Völz spricht Jeff Smart. Ich fand sie nicht schlecht. Ich habe das gerne geguckt, aber das lief auch nicht viel und nicht regelmäßig. Kleine so Kurzgeschichten. Aber die Bücher fand ich super cool. Und jetzt kann ich hier gar nicht so sehr viel über den Inhalt der Storys erzählen. Ich kann ja, okay, es gibt so Hauptfiguren. Es gibt halt den Chef von denen, der ist Mr. L. Dr. Bacterius, der verrückte Wissenschaftler, den immer irgendwelche Erfindungen gibt, die denen bei dem nächsten Einsatz helfen sollen, aber die funktionieren nie, die gehen da hinten los. Fräulein Ophelia ist halt eine Sekretärin, die halt in Fred Clever verliebt ist, denkt, sie ist super toll, aber er findet die doof. Ist halt auch so ein Ding. Auf jeden Fall geht's ja, die beiden lösen Fälle, Fred Clever kann sich alles verwandeln und nachher geht immer alles nach hinten los und es ist ein Riesenchaos. So, das ist einfach mal ganz grob die Geschichte, aber womit wir richtig Spaß hatten, wirklich, wir sitzen da in einem Zimmer zu dritt, viert, fünft und müssen warten, bis wir wieder dran sind, also alle anderen gucken irgendwie, was gibt's da, Clever und Smart Hefte und dann muss ich nämlich wirklich, womit mir hier Francisco Ibanez wirklich, oder Ibanez wirklich die Zeit die Wartezeit irgendwie vergoldet hat, ist wirklich bei seinen Zeichnungen. Da ist so viel, auf jeder Seite ist so viel Scheiße da eingebaut. So viel anarchistische, chaotische Kacke in den Zeichnungen drin. Das heißt, also sind Zigarettenstummeln auf dem Boden, wo sie nicht hingehören. Hin und wieder liegt da einfach eine Avocado rum, wo du sagst, warum ist da eine Avocado? Und die spielt dann auch manchmal mit, wenn die Avocado bricht manchmal die Wand, dass die einfach Quatschzeichnung im Hintergrund ist und dann plötzlich nimmt einer von denen die und wirft die oder sowas. Dann hat er so Spinnen gemalt, einfach sehr viel Hintergrund oder einfach irgend so ein Quatsch. Da siehst du im Hintergrund, greift gerade Godzilla die Stadt an, wo es gerade ist oder so halt. Also du hast auf diesen Seiten wie in so einem Wimmelsuchbild, du hast so viel zu erkennen und da hatten wir richtig viel, viel Spaß dran, dass wir da so gesehen haben, dass wir so gesagt haben, wir gehen jetzt davon aus, dass diese Seite eine seriöse Seite wäre. Was hast du daran auszusetzen? Was siehst du hier so Quatsch auf dieser Seite? Und da haben wir uns ja immer gegenseitig erzählt, also das macht ja jetzt keinen Sinn, dass dieser Baum da ein Gesicht hat oder so. Oder was, es passiert so viel. Auf jeder Seite hat dieser Zeichner einfach so viel Scheiße eingebaut, dass das so viel Spaß gemacht hat, das zu gucken. Die Storys waren gar nicht so wichtig. Wir hatten einfach viel mehr Spaß an den Zeichnungen. Und ich bin ja gar nicht so interessiert an Zeichnungen, aber der hat mir, Francesco Ibanez hat mir so ein bisschen beigebracht, dass man als Zeichner auch so viel Freiheit hat, dass man so einen Quatsch machen kann. Und das habe ich geliebt. Clever and Smart ist halt wirklich überall rausgekommen, international. Jetzt bin ich auf der Wikipedia-Seite und kann ganz lange nach unten scrollen, wie viele Auflagen es gab und was es alles so gab. Ist einfach unglaublich viel. Diese Marke Clever and Smart hat es nie geschafft zu einer Weltmarke, aber in der Nische war es immer cool, immer lustig, immer chaotisch lustig, ein bisschen so Richtung, vielleicht, wenn man es ein bisschen beschreiben will, für jemanden, der es gar nicht kann, vielleicht so ein bisschen ein Werner-Beinhardt-Humor, so in die Richtung auf jeden Fall. Ja, und der ist halt jetzt vor 2 Wochen gestorben halt. Und dafür hatte ich gedacht, dann ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, den mal auszupacken. Und an Clever und Smart zu erinnern. Es gab wohl auch mal einen Kinofilm, das kippe ich, habe ich gar nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Irgendwo steht auch ein Denkmal über Clever und Smart, irgendwie eine Statue, Clever und Smart Statue, sage ich jetzt auch nur, weil du
Wikipedia offen hast.
Weil ich Wikipedia offen habe, so, bam, müsst ihr aber gar nicht wissen. Also viel, viel lustiger ist einfach, dass es so eine Zeitschrift ist, die gerne in Kinderzimmern rumliegt, die du auch, wo du die Geschichte durch hast, dir die danach nochmal 3-4 Mal anguckst, dass das sowas ist, was auf Klos lag, bevor es Handy gab und was einfach ein riesiges Update ist zu dem, dass du dein Haarshampoo dir wieder die Zutatenliste durchliest, dann ist ein Clever und Smart Heft auf jeden Fall das Bessere beim Kacken, auf jeden Fall. Clever und Smart, also Francesco Ibanez, ich habe nie eine Sache von dir gekauft, falls du das hörst, aber ich fand es irgendwie doch irgendwie cool. Mal erwähnenswert. Hast du Clever und Smart gelesen?
Ja, habe ich. Ich habe aber nie, also doch, ich habe auch, glaube ich, einzelne Hefte habe ich, glaube ich, auch besessen, aber die waren, glaube ich, sehr, sehr teuer. Die waren nicht günstig.
Ja,
also aus
ich hatte Rich Friends. Aber kosten
aus der
jetzt 12 Euro.
Die haben damals bei mir ich bin ja zu einer Zeit groß geworden, wo auch noch relativ regelmäßig neue Asterix-Comics rausgekommen sind.
Ja.
Und die Asterix-Comics, die habe ich halt favorisiert, weil ich fand den Zeichenstil von Ibanez jetzt nicht irgendwie schlecht, im Gegenteil, der war, genau was du sagst, die Zeichnungen waren sehr, sehr detailreich, aber ich habe selber in der Kindheit mit diesen, ja, ähnlich wie auch mit den ganzen Franco-Comics, die es ja auch gab, hier wie Masopilami oder wie das Viech heißt, da konnte ich nicht so viel mit anfangen. Also ich
Clever and Smart ist übrigens Spanisch, ne?
Ja, genau, das wollte ich auch erwähnen und heißt im Original, was ich sehr witzig finde, Mortadello y Filemon.
Ja, tatsächlich nach Mortadello und nach der Fleischwurst.
Nach der Wurst benannt.
Und tatsächlich spielen die auch ganz häufig auf damals aktuelle Politiker an.
Das wollte ich gerade auch erzählen. Das war auf jeden Fall immer eine, die hatten auf jeden Fall immer so einen politischen Unterton. Ich glaube, das war auch das Problem, dass ich mich für Politik damals relativ wenig interessiert habe und das vielleicht auch die ganzen Seitenhiebe, die er da verwendet hat, wahrscheinlich auch gar nicht verstanden habe. Was mich bei den Comics als Kind genervt hatte, war dann eher der Clever, also der Charakter Clever, weil der so surreal war, weil der konnte sich halt auch eine Mülltonne, der konnte sich halt alles verwandeln, aber er hatte immer dann diese Brille und seine Augen auf.
Ja.
Das fand ich furchtbar als Kind.
Echt? Ich fand das total witzig.
Nee, ich fand das, ja, witzig.
Dass du immer erkannt hast, was ist er denn jetzt?
Ja, das war ja auch der Hintergrund, aber ich fand das halt irgendwie so, ich fand es nicht immer witzig. Das sagen wir, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, dass ich das selber so beim Lesen ja, okay, aber ich habe sie auf jeden Fall alle gelesen. Wir haben ja gerade hier beide die Wikipedia-Seite offen. Und ich kann also wirklich mit gutem Gewissen sagen, dass ich alle Titel, die auf jeden Fall ins Deutsche übersetzt worden sind, auch alle gelesen habe. Definitiv. Und wahrscheinlich sogar auch einiges daraus. Ich kann mich daran erinnern, dass Clever und Smart auch noch so als ähnlich wie das LTB, also das lustige Taschenbuch, und so einem kleinen Format auch irgendwie noch gab. Aber wie genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Also, dran erinnern. Und was mich halt auch an der Übersetzung gestört hat, dass es halt diese OMA gab, also die Organisation Militanter Agenten, das waren die Gegenspieler. Ne? Das fand ich halt, genau, und da gibt es ja auch die OPA, gibt es ja auch die Organisation politischer Anarchisten pazifistischer Agenten. Ja, klar, dieser politische Touch, aber das hab ich nicht geschnallt und das fand ich halt auch eben nicht so gut. Dann war ich richtig, richtig stocksauer, weil ich richtig viel Geld, das müsste man jetzt nebenbei googeln. Es gab ein Commodore 64 Spiel. Und das ist richtig scheiße.
Ja, das ist echt scheiße. Das habe ich extra ausgelassen.
Da habe ich richtig viel Geld für ausgegeben. Und das ist echt scheiße. Und dann gab's, das ist nicht so alt. Das muss wahrscheinlich, wann kam der Kinofilm? Wann gab's einen Kinofilm von denen?
Ja, das ist, ich habe jetzt die Wikipedia schon geschlossen. Hast du auch?
Ja, ich gucke gerade mal, ob ich das noch finde. Es gab irgendwann auch noch mal ein Point-and-Click-Adventure. Das habe ich mir auch gekauft. Das ist auch furchtbar. Und dann waren die...
Es gab sogar mehrere Teile. Ein Point-and-Click, ja.
Und das war auch furchtbar. Und dann hatte ich irgendwie... War ich irgendwie gefrustet. Und wie gesagt, ja, ich mochte sie auch. Und vor allem, das waren Comics, die man länger lesen konnte. Und auch öfters die Story lesen konnte, weil halt wirklich viel im Hintergrund war. Und ja, ich fand's okay. Also ich fand's wirklich ganz okay. Also ich
man konnte auch die einfach nicht lesen und sich die Bilder angucken. Genau, man findet immer noch was Neues. Genau. Der hat echt cool gezeichnet halt. Das ist
cool gezeichnet. Und das ist halt auch, das geht auch so ein bisschen so eine, ja, auch so ein bisschen so wie Matt. So ein bisschen arg überdreht. Und Matt und Clever und Smart hat sich bei mir auch so ein bisschen so die Klinke in die Hand gegeben, weil Matt hatte auch einige Comics, die ich nicht verstanden habe, weil Matt waren keine Comics für Kinder, das waren Comics für Erwachsene. Ja. Und bei Clever und Smart wird das wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Und es gab auch noch irgend so ein anderes Ding aus, hieß der sogar Francesco oder so, irgend so ein Comic oder Cortez, irgendwie irgendwas, Cortez Maltese. Liebe Comic-Freunde draußen, helft mir mal auf die Sprünge. Es gab auch irgend so ein Comic aus, ich bin der Meinung, entweder auch aus Spanien, aus Frankreich, der komplett für Erwachsene war. War das Cortez Maltese oder wie sowas? Helf mir mal auf die Sprünge.
Ich kenn's nicht.
Das Schlimme ist, ich habe die Hefte auf dem Dachboden liegen. Die habe ich geerbt. Ich wusste.
Vielleicht ist das noch richtig was wert.
Ja, die sind was wert. Aber ich habe halt zu Comics halt eben keinen Bezug. Ich habe auch, das darf ich auch nicht so laut hier im Podcast erzählen, ich habe irgendwann mal von einem Kumpel, der sich das Leben genommen hatte, da habe ich auch die Comicsammlung geerbt und die habe ich auch jemandem geschenkt und da waren unter anderem Erstausgaben von der Spinne drin.
Danke.
Ja, danke.
Die Spinne, die ist heute noch sehr aktuell. Die Kids lieben sie.
Genau. Ja. Cooles Thema. Liebe ZuhörerInnen da draußen, teilt uns mit, welche Verbindung ihr mit Clever und Smart habt. Gerne per Mail, gerne auch per Kommentar.
Clever und Schmartheftle.
Schmartheftle. Wie hieß dein Kumpel?
Thomas, also Dommele.
Dommele.
Ei, Dommele. Ich hab dir ein paar Clever und Schmartheftle mitgebracht vom Flohmarkt, die mag ich doch so gern.
Stimmt, Clever und Smart hat man auf dem Flohmarkt. Das stimmt. Das ist Gesetz. Clever und Smart hat man auf dem Flohmarkt gekauft. Habe ich auch mal. Stimmt, ich habe die auf dem Flohmarkt gekauft, die Hefte, die ich hatte als Kind. Weil die waren wirklich teuer. Also, ja. Ist so. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich dazu genauso. Ich war, nee, das Thema hatten wir auch schon so oft. Man musste sich auch entscheiden. Neues Asterix-Heft, die Game On, die Magic Disc, die neue 64er oder die Powerplay. Das war halt in unserer Kindheit. Leute, ihr habt heutzutage so viele Freiheit mit euren Smartphones. ihr kriegt alle Informationen umsonst an den Kopf geballert und wir mussten dafür hart verdientes Geld, was wir beim Zeitung austragen uns verdient haben, dafür ausgeben, dafür, dass wir an die neuesten Kracher und Lacher von Clever und Smart kommen oder an die News aus der Computer- und Videospiele-Ecke. Und wenn ich das jetzt schon so anspreche, da geht's heute hin. Heute geht es definitiv in die Videospiele-Ecke bei mir.
Ja, cool.
Auch aus aktuellem Anlass. Nicht aus aktuellem. Doch, ja, was? So ist das aktuell? Ja, doch, es ist der aktuelle Anlass. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal als Thema gehabt. Das war Liebe, glaube ich, bei mir. Dann, das war eine der ersten, die ersten Folgen. Ich glaube, das muss ja vor einem Jahr gewesen sein, als wir angefangen haben, wo ich gesagt habe, ich freue mich auf den Beginn der Bundesliga, auf den Beginn, dass Fußball wieder losgeht. Und
wie kommst du jetzt von Liebe dahin? Du hast ja gerade von Liebe gesprochen.
Das hatte ich immer als Liebe-Thema, dass ich mich.
Ach so, als Liebe-Thema.
Ja, dass ich mich freue, dass auch wenn das Ganze mit dem Ballgeschäft und so weiter eigentlich ja den Sport kaputt gemacht hat. Aber darum geht es mir halt nicht. Das ist einfach eine schöne Zeit, so mit, dass Fußball wieder losgeht. Und eine Tradition, die ich mit meinem Freund und alten, also einer der wenigen Schulkumpels, die ich, zu denen ich immer noch Kontakt habe und obwohl uns auch wirklich viele hundert, sind es hundert oder sind es sogar tausende von Kilometern? Nee, ich glaube mehrere hundert sind es, an der tausend kratzen wir ab und zu mal so ein bisschen, je nachdem, wo er gerade für seinen Arbeitgeber seine Arbeit verrichtet. Eine Tradition haben wir seit 1993, das kann ich gleich sogar spezifizieren. Es müsste seit 1993 gewesen sein. Ja, seit 1993, spielen wir immer zu Beginn des Startes der neuen Bundesliga-Saison Bundesliga-Manager. Und zwar, um das jetzt zu spezifizieren, wir spielen Bundesliga-Manager Hattrick.
Ja, das habe ich ja auch vor kurzem gespielt.
Auch vor kurzem gespielt. Und das ist ein Spiel, was wir immer, und das machen wir jetzt wirklich seit der Schulzeit, seitdem wir das vorletzte und letzte Schuljahr, weil da haben wir uns halt immer auf Oberstufe kennengelernt, zuerst haben wir angefangen Bundesliga-Manager Professional, aber dann kam natürlich dann der Hattrick. Ein Jahr später, 94, kam das, glaube ich, auf den Markt. Ist
immer noch eins der coolsten.
Ein gewisser Stefan G. aus Bernau wird mir widersprechen, weil der ist, glaube ich, Anstoß-Fan. Aber Anstoß, das mit dem Grabenkrieg zwischen Software 2000 Ascaron bei Anstoß, was jetzt? Ja.
Wollen wir jetzt? Ich glaube schon. Ich meine das Logo da immer. Also ich habe beides gerne, sehr gerne gespielt. Ich mag beide sehr gerne. Dieses Bundesliga-Manager-Hattrick war halt wirklich eine coole Zeit auch. Und es ist immer noch cool.
Es ist immer noch sau cool und vor allem ist das geil, dass man halt eben das Spiel zu zweit halt eben über Amiga Live zum Beispiel, kann man das immer noch wunderbar miteinander zocken. Man braucht dafür halt eben nur einen Windows-fähigen PC.
Ja.
Und muss ich das Amiga Live einmal installieren und dann kann man das online, egal wo der andere gerade ist, miteinander zocken. Und vor allem das Geile ist ja auch, dass braucht ja auch in dem Sinne jetzt keine schnelle Internetverbindung, weil es ein Managerspiel ist und weil es einfach ein wunderschönes Spiel ist. Ja, die Leute, die Bundesliga-Manager-Hattrick nicht kennen, das werden wahrscheinlich sehr wenige sein, aber denen erkläre ich das Ganze auch nochmal. Also wie der Name des Spiels schon preisgibt, schlüpft man in die Rolle eines Managers, eines Bundesliga-Vereins. Man kann sich da dann auch seinen Lieblingsverein aussuchen, weil es war eins der ersten Spiele, was Lizenzen für Originalspielernamen und Vereinslogos und so weiter und so fort gekauft hatte. Das haben die, glaube ich, damals auch für ein Apple und ein Ei gekriegt. Und somit kann man halt eben den, wenn man das Original spielt, den aktuellen Kader von 93, 94 in den Vereinen halt eben wiederfinden, auch mit den Originalnamen. Der Spieler, und das hatte halt eben diesen Realitätstouch damals schon vor uns gehabt, so, ne? Geil, ich kann hier, ja, in meinem Falle wisst ihr, dass es dann Werder Bremen ist, dann halt eben hier die Mannschaft von Werder Bremen von 93, 94 halt eben hier managen. Mein Kumpel hatte immer die Frankfurter am Start gehabt. Das ist ganz witzig, das hat ja auch gerade so eine kleine aktuelle Komponente, wenn man jetzt auf das Transferfenster der letzten Stunden zurückblickt. Aber das hat damit
auch. In den letzten Stunden ist doch eher Dortmund gewesen.
In Frankfurt auch.
Ah, ich habe jetzt nur mitgekriegt, dass Füllkrug nach Dortmund gegangen ist.
Ja, genau, und der Nachfolger kommt aus Frankfurt.
Ah, okay. so rum.
Ja, genau. Aber das spielt jetzt auch alles da gar nicht rein, sondern einfach dieses, es ist einfach ein Managerspiel und was hat halt eben, es ist halt eben ein Spiel, was mit einer das war für die damaligen Verhältnisse halt eben auch noch was mit einer grafischen Oberfläche halt eben funktioniert. Das heißt, man klickt, wie man das halt eben aus modernen Spielen auch kennt, man klickt einfach bunte Icons an. Klickt sich dann so ein bisschen so durch Statistiktabellen, aber hat jetzt nicht wie bei den Urmanager-Spielen, wie man so vom C64 noch erkannte, wirklich nur Textwüste. Nein, man hat Grafiken und auch wenn dann die Spiele halt eben stattfinden, dann kriegt man das Ganze in so kleinen Pixel-Spieleausschnitten dann halt eben fallgeboten. Die sind auch nicht immer ganz korrekt, diese Videos. Man denkt ganz oft, ah, der Ball geht rein, nein, der Ball geht nicht rein oder man kriegt doch mal eine rote Karte oder irgendwie sowas. Und es hat einfach es wirkte und es wirkt auch immer noch für mich sehr lebendig, dieses Spielgeschehen, was da halt eben passiert. Und das ist der Reiz von dem Spiel, dass man halt eben nicht nur dann mit Ergebnissen konfrontiert wird, sondern man hat diese kleinen Action-Sequenzen. Man kann sie nicht spielen, ne? Das ist einfach voll, wie sagt man, so Cutscenes, die einem da präsentiert werden. Mhm. Oder halt eben, das sind ja auch mal, das sind ja keine Cutscenes, das sind ja keine Filme, sondern sind halt programmierte Abläufe, die sich auch dann im Laufe der Saison natürlich auch immer wiederholen. Dann irgendwann kennt man die Abläufe auch, man weiß, okay, jetzt fällt das Tor oder jetzt fällt es eben nicht. Aber in seiner Komplexität, obwohl es sehr, sehr, sehr komplex sich darstellt mit: Wie gestalte ich das Training? Wie baue ich die Mannschaft auf? Welche Transfers hole ich mir? Welche Taktik verwende ich und so weiter und so fort, ist das ja eigentlich doch alles noch recht, in Anführungsstrichen, simpel gehalten. Und das ist so ein Spiel, was man wirklich abends mit seinem besten Kumpel, in meinem Fall ist es halt mein alter Schulfreund Sven, halt eben dann ja bei einem Weizenbier und am besten noch per Telefon verbunden halt eben zusammen zocken kann. Und ja, das ist eine Tradition, die wir wirklich seit 94 pflegen. Und wir haben das sogar eine Zeit lang, als er dann auch nochmal wieder hier in der Region ansässig war und hier gearbeitet hat, haben wir das dann sogar lokal am alten Amiga gespielt. Ich habe bald wieder einen Amiga 1200, ich kriege wieder einen. Mit meinem alten Amiga 1200, den ich hier aufgepimpt stehen hatte, bin ich dann sogar so weit gegangen, dass ich den aktuellen Kader, weil die Seite werde ich auch verlinken. Es gibt nämlich eine Seite, die pflegt den Bundesliga-Manager-Datenstamm und da kann man dann auch den aktuellen Kader der aktuellen Bundesliga reinladen. Das ist sehr cool. Und du hast das Spiel ja auch schon gespielt. Ich liebe dieses Spiel.
Ja.
Und ich liebe
ich habe es in der Jugend gespielt und jetzt halt vor kurzem im Stream auch über Parsec dann mit dem Maniac und Lamoth. Ja. Die sind aber auch so Pros in wie auch immer.
Ja, wir sind da überhaupt keine Pros. Wir stellen auch nicht, wir brechen uns da auch keinen Zacken aus der Krone, was die Einstellung angeht und so weiter und so fort. Wir daddeln das mehr so aus Spaß und der Freude.
So liebe ich Computerspiele und das ist wirklich ein super Spiel.
Ja, wir lachen dabei auch sehr viel. Und das ist heute wirklich dann eine kurze, knappe Folge, weil das war's bei mir im Retro-Bereich.
Ja, ich könnte natürlich über Bundesliga-Manager Hattrick, ich will auch drei Sätze sagen. Der gleiche Typ, wo wir C64 früher gespielt haben, der hatte dann irgendwann einen PC und da war das zweite Manager-Spiel. Das erste war Eishockey-Manager, auch total geil.
Und dann auch von Software 2000 übrigens.
Ja, genau, es sieht auch ganz ähnlich aus. Und dann war das zweite Manager-Spiel. Und der hatte gar keine Ahnung vom Fußball und wir hatten echt aber trotzdem eine gute Zeit damit. Und das waren so gute Erinnerungen, dass ich das im Stream letztens mit halt, habe ich ja eben erzählt, mit ein paar regelmäßigen Zuschauern auch zusammengespielt habe über Parsec. Und das hat dann auch richtig Spaß gemacht, auch wenn die Ultra-Nerds im Bundesliga-Manager sind. Die wussten halt, das ist ja mehr oder weniger auch der Kopierschutz, dass du in den Einstellungen Häkchen setzen kannst für alles Mögliche. Da hast du, ich weiß nicht, was 15 mal 10 Tafel an Häkchen, die du setzen kannst.
Ja, für Schalter, die halt eben, da kannst du nicht mit cheaten großartig, aber da kannst du zum Beispiel einstellen, willst du jetzt alle Ergebnisse aus allen Ligen angezeigt bekommen oder halt eben nur die dich betreffen oder willst du irgendwelche, willst du die 3D-Szenen, willst du die gar nicht sehen? Das kannst du da halt eben auch einstellen. Du kannst es, glaube ich, einstellen, dass du sagst, nee, ich will nur die Tore sehen, du willst nicht jeden Ablauf da irgendwie gucken. Das weiß ich jetzt aber nicht mehr so genau. Aber das war natürlich klar, das war diese Schalterwand, man hat es damals ja auch nicht als Original gehabt.
Genau, und dann, wenn du tatsächlich aufsteigst und nicht weißt, wie du, mit welchem Schalter du die neue Tabelle deiner Liga einblenden kannst, musst du halt viel ausprobieren. Das ist einfach dann nur nervig gewesen. Aber natürlich haben wir immer alles im Original gehabt. Selbstverständlich. Ne?
Nein, hatte ich nicht. Ich hab's runtergeladen.
Ja, natürlich. Aber so kurz ist die Folge auch nicht. Wir sind jetzt auch schon eine Dreiviertelstunde unterwegs. Das ist auch eine super, super Zeit für eine Folge, Danny.
Ja, vor allem, es ist ja auch so eine Folge jetzt so zwischen den Folgen, zwischen der letzten Folge und dann jetzt Urlaub. Das ist alles ein bisschen entspannter und jetzt können wir uns auf die große Jubiläumsfolge dann vielleicht auch nochmal ein bisschen gesondert nochmal vorbereiten, dass wir euch da draußen dann nochmal so ein richtig schönes.
Sehe ich gar nicht ein. Ich werde nichts vorbereiten. Ich mache das wie immer. Aber wir werden uns was. Also da wird was passieren, Leute. Da wird was passieren.
Da wird was passieren, ja. Auf jeden Fall.
Yes. Okay, ich bin soweit.
Okay, ich auch. Dann würde ich mal sagen, machen wir den Sack an dieser Stelle zu. Es war wie immer. Und dann.
Das war's wirklich.
Tschüss.
Tschüss. Oder?